Pixelplausch mit Dan und Jeff.
Hi, ihr daheim eingesperrten Einsiedler und willkommen zurück zu einer neuen Folge des Pixelplauschs. Heute gehen wir es eine Spur ruhiger an und reden über Strategie, Wirtschaft, Inseln, Piraten und allerlei andere Themen. Aber ganz zuerst haben wir eine schlechte Nachricht für euch. CD Projekt Red hat eine ziemlich ähnlich schlechte Veröffentlichungsstrategie wie wir. Genauso wie wir es nicht so richtig schaffen, 2 bis 3 Wochen zwischen unseren Episoden hinzukriegen, hat sich leider Cyberpunk 2077 nochmal verschoben. Also irgendwie wird das ein ganz schlechtes Jahr dieses Jahr irgendwie.
Na, beziehungsweise, also als ich die Ankündigung gesehen hatte, dachte ich so, haha, ja, guter Witz.
Ja, weil, genau, so wie das letzte Mal.
Genau, weil da war halt schon mal so ein Witz, so hahaha, ha, ha, wir haben es wieder verschoben. Nein, kidding. Aber dann war es ernsthaft so und ich habe es auch direkt auf Facebook, ich glaube so, oder einen Tag später auf Facebook gepostet gehabt in der Gruppe, also auf der Seite.
Und das vor allen Dingen, nachdem sie halt Goldstatus erreicht hatten. Aber klar. Goldstatus heißt ja heutzutage nicht mehr, es ist fertig und eingetütet, sondern die Dinge sind ja immer noch nicht in trockenen Tüchern, bloß weil das Final Release so gesehen in nächster Nähe liegt. Ne? Die arbeiten halt jetzt am Feinschliff und das dauert halt noch mal ein bisschen länger.
Ist
halt
ich glaube, schade. Gold war damit gemeint, dass alle Elemente des Spiels an sich fertig sind und implementiert sind und miteinander funktionieren, aber halt noch Bugs da sind und so Sachen.
Ja, ganz klar. Ne? Also der sagenumwobene Tag 1 Patch oder Tag 0 Patch, ne, der bei ganz, ganz, ganz vielen anderen Spielen, man sieht es jetzt heute, Assassin's Creed Valhalla, Tag 0 Patch muss sein, damit das Ding überhaupt am Rechner läuft. Ja. Solche Dinge sind heute leider Normalität und da kommt Cyberpunk nicht dran vorbei. Ne?
Aber wenn du schon von Valhalla redest, da wollte ich nochmal kurz zu sprechen drauf kommen, weil die letzten Tage habe ich mir so die Gedanken gemacht, zum einen, ob ich mir Valhalla holen soll, weil hatte schon Bock auf den letzten Assassin's Creed, hab's mir nicht geholt, weil es immer Spiele sind, die unglaublich groß sind und aufgeblasen sind, was auch zumindest laut GameStar hatte deren Testvideo geschaut, das ging eine halbe Stunde ein Testvideo. Ich muss immer sagen, GameStar macht in meinen Augen mit die ausführlichsten Tests von Spielen und auf einem sehr professionellen hohen Niveau. Das mag nicht jeder, weil mittlerweile ist mehr so dieses subjektive, hey, cool.
Es kann ja nicht jeder eine Stunde lang über den Quatsch quatschen, so wie wir.
Ja, die GameStar macht es in einer halben Stunde und gescriptet, nicht so wie wir mit einem halben Skript, was wir nicht einhalten und uns festlabern in Monologen, die Stunden dauern und nachher sind die Folgen 2 Stunden lang. Aber es gibt auch noch längere Folgen von anderen Kollegen, aber worauf ich hinaus wollte, hat mir das Spiel so ein bisschen so, ja, mit dem Gedankenspiel es mir zu holen, dann den Test gelesen, war dann sehr ernüchtert, weil die gaben, glaube ich, auch dank den Bugs im Endeffekt eine 72 von 100 raus und sogar die Game Pro, also die Schwester, das Schwestermagazin für die Konsole, nur 64, was überraschend niedrig ist, speziell, weil man dann vergleicht mit anderen Publikationen, die geben eher dann so eine 9 von 10 oder eine 8 von 10 und alles.
Ich habe vor Jahren schon aufgehört, irgendwas auf Review-Scores zu geben, einfach weil es...
Ja und nein. Das Ding ist, wenn du dir speziell halt ein Magazin oder eine Internetseite halt nimmst und sozusagen über Jahre verfolgst und dann kannst du einschätzen.
Dann kannst du so eine Art Referenzwert geben. Genau. Ja, aber es ist trotzdem einfach, ich würde ungern Spiele-Spaß tatsächlich an einem Score festmachen.
Hier geht es ja auch klar nicht um den Spiele-Spaß, sondern wirklich halt, da werden auch sehr viele andere Faktoren reingezählt. Also sie sind auch sehr transparent in, wie sie die Spiele halt bewerten. Mhm. Aber der Punkt, der mich da auch allgemein gestört hat, war, dass das Spiel anscheinend an sich nicht genau weiß, was es ist. Also sehr viele Sachen vermischt, die aber irgendwie nichts ganz Ganzes sind. Und das stört mich allgemein an Open-World-Spielen, wenn sie aufgeblasen sind mit unnützen Dingen, uninspirierten Quests, was hier anscheinend wieder der Fall
hey,
ist.
Hey, guck mal da, Faktor.
Ja, und das Geile ist, hab gestern Abend endlich mal wieder, weil ich jetzt Urlaub habe, habe ich ein bisschen mehr Zeit zum Zocken, auch zu ungewünschten Zeiten und ein bisschen mehr. Und habe gestern mal wieder Witcher 3 gespielt, jetzt mit einem neuen Monitor, Widescreen, und da wieder mal gemerkt, wie cool eigentlich selbst die kleinsten und nebensächlichsten Quests gemacht sind und
ja, aber das ist halt mit Liebe gebacken.
Ja, und man muss bedenken, Witcher ist 5 Jahre alt, alle Konkurrenten hatten Zeit, sich daran zu inspirieren, weil das ist eins der besten Spiele vielleicht sogar ever, zumindest was halt Storytelling und so Sachen angeht und Quest-Design. Aber ich habe immer das Gefühl,
dass... Viele haben halt immer noch nicht aufgeholt. Ja. Das ist tatsächlich so, ja.
Und das finde ich mir wiederum schade. Mhm. Also es gibt auch Spiele...
Aber du meintest, du hattest einerseits Lust auf Valhalla? Ascreed und worauf noch?
Hatte auch dann mit in Gang gespielt, weil ich mittlerweile Kunde bei Microsoft bin, was den Game Pass angeht, mir dann jetzt auch die neue Xbox zu holen, zwar die X, nicht die S, weil die S findet man noch, die X ist restlos vergriffen, hab hier einen Saturn bei mir um die Ecke abgeklappert, die haben nix, der andere eine Stadt weiter hat auch nix, der in Trier...
Ja, prinzipiell gibt's einfach gar keine mehr, wenn du nicht vorbestellt hast.
Ne? Genau, also wo anscheinend der in Belval, wo ich halt hin war, die hatten wohl noch ein paar am Morgen, die aber dann noch vergriffen waren. Aber ich bin noch nicht hingegangen mit der Erwartung, dass sie noch da sind. Ich war mehr so, mal schauen. Und wenn sie da ist, dann ist die Freude größer. Aber ich mag eigentlich dieses Vorbestellen irgendwie nicht so gerne, weil dann fehlt so dieses Kindheitsgefühl. Man geht ins Geschäft und dann ist es da, es steht da, oh mein Gott. Und
ja, nimmst Nintendo 64, oh
sozusagen.
Mein
Gott. Ja. So hat es auch gemacht bei der Switch damals.
Ja, ich auch. Ich habe auch direkt am Veröffentlichungstag eine schießen können, war überglücklich. Mein einziger Wermutstropfen damals war, es gab keine in Grau, sondern nur noch halt in farbig. Aber
ich wollte eine in farbig und war froh, dass keine, es war auch noch graue da, aber ich war so, nee, wenn dann ja, in Farbe.
Du, war halt umgekehrt, aber was soll's. Aber du, es könnte viel schlimmer sein. Du könntest einer dieser Xbox One X, Series X plus Knuckles Kunden sein, die jetzt tatsächlich dieses Ding gekauft haben. Und heute gab es halt, Tag der Aufnahme, gab es halt schon mal die ersten Leute, die davon Erfahrungsberichte rausgepostet haben. Da gibt es welche, die gehen in Rauch auf, beziehungsweise pusten Rauch aus ihrem Auslass oben. Andere kamen quasi aus der Kiste direkt schon angebrochen, angerissen. Also der Plastikumschlag, ja. der Konsole ist kaputt. Ja, es könnte ein durchwachsener Start sein. Aber gut, die Dinger haben sich halt irre gut verkauft. Da ist halt immer mal so ein Blindgänger dabei. Das kann schon mal sein. Aber ist halt einfach wie jedes Mal. Ich kann mich auch nicht so richtig an einen problemlosen Konsolenstart erinnern. Das gibt's, glaube ich, auch einfach gar nicht.
Also gefühlt, weil wir schon Switch genannt hatten vorhin, Switch hatte, glaube ich, keine größeren Probleme zum Start. Nachher gab es da einige...
Doch, also mit den Controllern beispielsweise.
Ja, aber das ja im Nachhinein.
Nee, jetzt nicht mit Controller-Drift, sondern einfach mal mit Controller-Empfang kann ich mich ganz gut erinnern, dass da direkt großes Geschrei war, weil Controller ausgesetzt haben, keinen guten Empfang hatten, was dann halt hauptsächlich Bluetooth-Probleme damals waren. Das kann ich mich noch gut erinnern. Die mussten dann quasi direkt mit Firmware-Patches nachgereicht werden. Also ganz unproblematisch sind solche Starts eigentlich nie. Oder dass das Dock das Display zerkratzt hat, das war relativ schnell auch bekannt.
Aber gut, hab mir sofort, glaube ich, zum Start eine Schutzschicht geholt, weil ich kenne das halt vom Handy. Ich nehme jetzt mal halt so ein Display, Kratz, Plastikschutz.
Ja. Niemals ohne Schutzmaßnahmen spielen, Kinder.
Und das ganz Lustige richtig. War jetzt bei meinem OnePlus, den ich mir gekauft hatte, hatte ich mir extra auch beim Kauf direkt diese Folie mit dazu gekauft. Und was hat OnePlus selbst gemacht? Die haben es von Haus aus drauf gemacht.
Ja, die geben eine Folie dazu.
Danke, aber was mache ich jetzt mit der anderen Folie? Hab's immer noch, falls mal ausgetauscht werden sollte, aber bisher.
Ja.
Gute Dienste geleistet.
Tja, aber gehen wir mal rüber, weg von solchen unglücklichen Unfällen hin zu etwas, das hoffentlich kein Unfall ist.
Wobei noch ein Einschieber, ich bin mal gespannt, wir sind ja jetzt noch Zeitpunkt der Aufnahme, eine Woche vom Release von der PlayStation 5 entfernt, mal gespannt, wie es da sein wird.
Ja, also das wird vermutlich ähnlich laufen, wenn ich jetzt raten müsste. Ich meine, du hast jetzt auch sehr viele Schreier, die sagen, oh mein Gott, dieses Laufwerk, das Blu-ray-Laufwerk, legst so ein Disc ein, gibt ja noch quasi gar keine Release-Spiele, also legen die irgendwelche 360 oder Xbox One-Discs ein und dann klingt das Teil teilweise wie ein Mähdrescher und dann denkst du dir, kommt meine Disc da noch ganz heile raus? Und da gibt es halt dann auch solche Preview-Versionen, die bei Reviewern schon irgendwo rumschwirren. Und da klingt das PlayStation 5-Laufwerk ziemlich ähnlich. Also glaube ich, Sony wird da auch nicht wirklich verschont von. Kann ich mir nicht vorstellen. Es wird ähnlich laufen.
Kauft euch einen PC, das ist, ja.
Ja, wenn da was kaputt geht, das merkt man erstens sofort und zweitens kann man es halt tauschen.
Das genau. Und kein Apple-Produkt kaufen, bitte. Dann seid ihr wirklich, egal, das ist ein anderes Thema.
Ja. Du vergraulst gerade 1,3% unserer Zuhörer.
Also diesen einen Zuhörer von unseren 10. Ja. Nein,
0,1 Zuhörer.
Okay. Aber, ja doch, hast recht, ja, ich kann, von unseren 100 Zuhörern dann ein. Gott, Mathe.
Genau.
Ist schon etwas länger her, hallo. Mhm.
Aber ja, also, wechseln wir hin zu besseren und leichter verdaulicheren Themen.
Leichter verdaulich viel gesagt ist, denn
Jeff hat ein Spiel mitgebracht. Ist es denn tatsächlich kein Unfall, so wie ich jetzt schon groß angekündigt habe?
Nein, also es geht um eine Wirtschaftssimulationsreihe, die jetzt den vierten Teil bekommen hat, und zwar mit Port Royal 4. 50 men on a dead man's chest. Yo ho and a barrel of rum. Drink and the devil had done for the rest. Yo ho and a barrel of rum. Ja, wie gesagt, es ist eine Wirtschaftssimulation, das heißt, es geht viel um Handeln, um Güter und alles. Ich nehme mal kurz auch ein bisschen meine Notizen zur Hand. Die sind teilweise sehr ausführlich und deswegen kann ich mal sagen, ich mich ein bisschen verliere in dem ganzen Wirrwarr hier, hoffe es zumindest nicht. Angefangen damit, dass das Spiel stammt von Gaming Minds Studios. Das ist ein deutsches Entwicklerstudio, das zu Calypso gehört. Die hatten auch schon Railway Empire entwickelt, ein Spiel, was ich auch gespielt hatte und auch meinen Spaß damit hatte. Geht halt auch viel um Gütertransport, da halt nur mit Zügen, und hier ja sind Port Royal in der Karibik, schön mit Schiffen, schön im Kolonialzeitalter. Und an sich bleibt sich das Spiel, also es bleibt der Reihe treu. Man schippert halt mit seinen Flotten entweder per Hand oder automatisch von Stadt zu Stadt, kauft Waren ein, wo sie günstig sind, verkauft sie, wo sie teuer sind, macht mehr Geld, baut sein Empire sozusagen auf, aus, mehr Schiffe. Und das Ganze ist eigentlich genau das, was man sich halt vorgestellt hat, als man gehört hat, es gibt ein neues Port Royal. Was cool ist, sie haben den, den Aufbauteil ein bisschen aufgebaut, weil man kann pro Stadt, man kann halt Handelslizenzen kaufen, man kann aber auch halt Lizenzen kaufen, Lizenzen kaufen zum Bau in den jeweiligen Städten von eigenen Ressourcengebäuden.
Wenn ich jetzt raten müsste, dann vermutlich eher Lagerhäuser, aber
zum anderen auch
also um halt tatsächlich dann neue Fabriken oder so beispielsweise.
Genau, weil es gibt halt Ortschaften, da wächst jetzt besonders gut die Baumwolle, dann baut man sich da ein paar Baumwollfelder hin. Gleichzeitig vielleicht noch, wenn man halt entsprechend die Sachen freigeschaltet hat, mit, ich glaube, man braucht Prestige, was man bekommt von seinem Governor oder bei den Spaniern war es der Blabla-König, da gab es einen anderen Begriff dafür. Jedenfalls dem Chef des Landes für die Karibikregion kann man da in so einem Skilltree verschiedene Lizenzen freischalten, beziehungsweise verschiedene Gebäude freischalten. Dann kann man zum Beispiel auch dann noch Tücher herstellen oder Kleidung herstellen. Man baut sich also eine Warenkette auf, um halt entsprechend günstig an Ressourcen zu kommen, an Waren zu kommen, die man halt woanders wieder verkauft. Mhm. Das klingt, ja?
Das klingt halt für mich jetzt, ich habe keinen Teil der Reihe jemals gespielt, aber es klingt für mich sehr stark nach dieser Wertschöpfungskette, die es ja schon beispielsweise bei Anno gibt, wo du dein Bürger möchte unbedingt gerne jetzt Kleidung haben oder Bier und du produzierst das dann nur teilweise auf deiner eigenen Insel, einfach weil es nicht alle Ressourcen da gibt. Ja. Und du musst das dann auch hin und her schiffen und teilweise weiterverarbeiten. Aber es gibt das dann ähnlich, aber eben mit weniger Aufbau. Ne?
Also genau.
Also weniger Städteplanung und
der Fokus liegt wirklich, also du verbringst die meiste Zeit auf der großen Übersichtskarte. Also man kann halt schön reinscrollen, ohne also ebenenlos reinscrollen in die Städte, um halt da dann zu bauen, beziehungsweise da noch ein paar andere Sachen zu machen. Aber der Hauptteil ist wirklich dieses Steuern der Flotten, der Schiffe von einer Stadt zu anderen. Ein kleiner Werbungstropfen ist dann das Managen in den jeweiligen Städten der Waren. Das heißt, um halt dann zu schauen, was ist günstig, was ist teuer, das Auswählen, das Rüber, also das Kaufen, das Verkaufen. Da muss man doch relativ viel scrollen über lange Listen mit den Sachen. hätte man vielleicht ein bisschen anders gestalten können. Das ist manchmal ein bisschen fummelig, beziehungsweise wenn man was verkaufen will, was ganz unten in der Liste ist, muss man dann runterscrollen.
Das ist keine Suchfunktion oder so.
Nein, also keine, ich gesehen hatte. Zumindest vielleicht kam noch ein Patch hinterher, jetzt irgendwie vor kurzem, aber ich habe jetzt nochmal was dazu gelesen. Da stand nichts davon. Also wie gesagt, habe jetzt das Spiel auch vor ein paar Wochen, also vor ein bisschen mehr als einer Woche, ein bisschen intensiver gespielt gehabt, seither wieder nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt habe ich zumindest da nichts gesehen, was sich geändert hätte.
Aber gut, ich meine, Wirtschaftssimulationen, das ist halt so eine auch ein Liebhabersegment, da definitiv musst du wirklich Bock darauf haben und die tun sich dann halt auch mit solchen Ledgers eher ab. Ne? Das ist, ja, das ist wie wie Crusader Kings oder Democracy oder hast du nicht gesehen, alle diese Spiele, die eben auch von solchen großen Ledgern leben, ne, dass du große Zahlen jonglieren musst und alles verwalten musst. Verwaltungssimulatoren sind halt immer auf den ersten Blick wahnsinnig komplex. Ne? Da wird das da keine Ausnahme sein.
Ja. Und was auch schön ist, natürlich, man fährt halt in der Karibik rum, was gehört zur Karibik? Auch Piraten, beziehungsweise allgemein Krieg zwischen den verschiedenen Fraktionen, beziehungsweise Nationen eher, weil man hat halt bekanntermaßen die Engländer, die Spanier, die Holländer und die Franzosen, plus halt dann verschiedene Piraten.
Keine Portugiesen?
Die waren in der Karibik, glaube ich, nie unterwegs großartig. Also hier im Spiel gibt es die nicht, die waren halt eher anderswo rumfliegen. Schiffen. Brasilien halt, ist ja nicht mehr Karibik dann. Jedenfalls gibt es halt auch den, wie immer schon, Kämpfe. Die waren früher aber in alten Teilen in Echtzeit gehalten. Bisschen so wie, ich glaube auch bei Sid Meier's Pirates war es glaube ich auch so, in dem schönen alten Teil, was auch mal ein Remaster bekommen hatte, was ich sehr mochte. Aber hier sind es mittlerweile rundenbasierte auf Hexagonfeldern Kämpfe, die entsprechend den verschiedenen Schiffen verschiedene Fähigkeiten haben und man kann auch Kapitäne anheuern, die man zum Teil auch braucht, um große Flotten, große Schiffe halt zu steuern. Und die bringen auch einige Taktiken mit, die man dann kombinieren kann und so seinen ganz eigenen Stil des Kampfes entwickeln kann. Das kann verschiedene Munitionen sein, das kann halt dass man verschiedene Bewegungsmanöver machen kann und allem, also da gibt es halt eine ganze Reihe. Also ich denke mal, wenn ich jetzt noch ein paar Stunden spielen würde, würde ich noch Sachen freischalten, noch neue Sachen wiederum sehen bei den ganzen Kämpfen. Weil das Spiel bietet halt wie so oft bei so Wirtschaftssimulationen sehr viel Spielzeit, weil man kann da Tage, Wochen damit verbringen, seine Flotten zu verbessern, die Handelsketten, was man dann kauft, wo verkauft, das kann man
optimieren.
Zu optimieren, also es ist wirklich ein Spiel, wenn man so. Es
hat, um einen nautischen Begriff zu verwenden, sehr viel Tiefgang.
Sehr schön, ja. Es hat auch mit diesen ganzen Taktiken, die Kämpfe haben, die ein bisschen Tiefgang bekommen. Was auch schön ist, man hat in den verschiedenen Städten hat man mal eine Quest, wo dann gefragt wird, so, ja, hier, wir bräuchten von dem und der Ware bräuchten wir entsprechend viel und wenn man das dann macht, kriegt man wieder Belohnungen. Es gibt auch manchmal Quests, wo man dann irgendwie ein Schiff brüchig suchen muss. Man kann natürlich auch auf die Jagd gehen nach den Piraten, die auch ausräuchern und endgültig besiegen, bekommt auch von seinem Governor oder halt Kleinkönig oder wie der genau heißt da bei den Spaniern, kriegt man Aufträge, man kann auch bei der Hauptstadt seiner, also von den Kolonien, von seiner Nation entsprechende Waren verkaufen, auch zu niedrigen Preisen, am Hauptsache man verkauft sie, um halt wiederum mehr Prestige zu bekommen und so Sachen.
Kannst du auch selbst ein Freibeuter sein? Also dass du quasi so eine Art Freibrief kriegst als Engländer, damit du spanische Galeonen ausrauben kannst oder
umgekehrt? Ich habe es nicht gemacht, aber ja, normalerweise schon. Also, weil es wird halt Krieg geben, das heißt, man kann die anderen Nationen halt entsprechend dann mit einem Freibeuterbrief dann attackieren.
Okay.
Aber
du kannst aber auch jetzt. Ich meine, wie viel Freiheit gibt dir das? Kannst du auch einfach sagen, ich bleibe komplett neutral und spiele den Waffenlieferant für alle? Ne? Also das
glaube würde ja nicht
theoretisch auch gehen.
Vielleicht, wenn man ganz im Late Game, vielleicht kann man sich da irgendwie unabhängig machen, habe ich bezweifelt. Normalerweise ist man immer an eine Nation gebunden. Im Grunde ist man ein Händler in diesem Spiel und baut sich halt entsprechend, wie gesagt, so ein paar Produktionen auf, ist aber immer daran gebunden, dass man Handel betreibt mit möglichst vielen Städten. Ich habe auch gesehen, man kann teilweise im Krieg andere Siedlungen für seine eigene Nation halt beanspruchen. Das heißt, annektieren, erobern. Aber ja, ich schaue mal kurz auf meine Notiz, ob ich irgendwas vergessen hatte. Ja, Übersichtlichkeit, wie gesagt, ein bisschen ausbaufähig, aber die Atmosphäre ist gelungen. Man hat halt wirklich dieses grimmige Gefühl, wobei man dann auch vielleicht mit mehr Details, ein bisschen mehr in den Städten zum Beispiel, ein bisschen mehr Atmosphäre, Trubel, was man dazu bekommen könnte. Aber die Städte zum Beispiel sind dann doch für ein Spiel, was halt eher wenig. Moment, mein Handy. Okay, Anruf weg. Sorry für das. So. Ist immer noch am Stören, mein Handy. Ich mach's mal lieber auf Flugmodus. Moment. Flugmodus ist der beste Freund des Podcasters. Und dann. Test. Okay, ja. Läuft immer noch die Aufnahme sehr gut. Wo war ich stehen geblieben mit den. Atmo. Die Städte sind doch recht detailreich gestaltet, aber es ist doch irgendwie ein bisschen steril. Also man ist schon einen guten Weg gegangen, eine gute Richtung, aber im Endeffekt vielleicht dann noch ein bisschen mehr in dieses detailverliebte Karibik-Setting investieren, damit es noch ein bisschen lebendiger wird. Aber es ist schon relativ cool, was auch gut ist. Man hat mit 18 verschiedenen Schiffarten, Schifftypen, die zum Teil.
Ja, das ist ja dann schon recht detailliert, wenn du so viele verschiedene Typen hast, die du jonglieren musst.
Es ist natürlich, verschiedene Schiffe gibt es halt nur bei der einen Fraktion. Ich glaube, zum Beispiel bei den Spaniern gibt es. Egal. Bevor ich jetzt was Falsches sagen habe, da gibt es eigene Schiffe. Wie gesagt, mit den Kapitänen, das gibt mehr Tiefe. Nur halt mit der ganzen Menüführung, Übersichtlichkeit hätte man da noch vielleicht ein bisschen was dran drehen können. Dennoch ein sehr schönes Spiel, ein sehr schöner vierter Teil.
War das jetzt quasi das erste Port Royal, was du gespielt hast, oder hattest du auch die vorherigen Titel?
Ich hatte den dritten Teil gespielt, wobei da, glaube ich, in meiner Erinnerung einiges mit Pirates also so verschwommen ist, weil die Spiele dann doch irgendwo eine gewisse Ähnlichkeit haben. Aber ich hatte halt damals auch eine gewisse Faszination entwickelt für diese Optimierung der Handelsrouten und diese abzusichern gegen Piraten, ein bisschen die Piraten dann zu jagen und auszuräuchern. Das war schon eigentlich ganz cool und auch wenn man schaut halt, wie viel man kann halt im Freispiel kann man übelst lange schauen. Also, man kann so viele Stunden in dieses Spiel reinbuttern mal wieder, das ist verrückt und das werde ich vielleicht auch irgendwann wieder tun, wenn ich wirklich Bock habe auf ein Spiel, wo ich halt entschleunigen kann, weil man kann das in seinem eigenen Tempo spielen.
Ich wollte gerade sagen, ist das was man jetzt eher 2-3 Stunden am Stück durchknallt oder ist das auch was man einfach mal eine halbe Stunde zum Entspannen und erreicht man halt in 20 Minuten trotzdem schon ein bisschen was, oder?
Kann man durchaus machen. Also wenn man zumindest weiß, wo man aufgehört hat und nicht sich wieder reinfuchsen muss und seinen Gedankengang wiederfinden muss, was wollte ich jetzt machen, wo wollte ich investieren und
so weiter. Du musst jetzt, was ich meine ist, ne, du musst jetzt nicht mehrere Stunden am Stück immer rein investieren, damit es sich überhaupt lohnt, sondern du kannst auch einfach nur über mehrere Tage und Wochen so ein Spiel spielen und beginnen und okay. Ne, und es ist auch nicht zwingend, dass du ich beginne jetzt und dann muss ich mindestens schon mal eine Stunde reinhängen, damit es überhaupt schon mal die ersten paar Schritte fertig sind, sondern ich kann halt einfach nach meinem eigenen Tempo spielen. Und,
definitiv.
Okay.
Und man hat halt auch, weil das Spiel an sich, also auf der normalen Geschwindigkeit, sehr gemächlich ist. Es dauert ja ein bisschen, bis man mit einem Schiff von einer Stadt zur anderen kommt und so weiter. Man kann es beschleunigen, man kann sich in Menüs aufhalten. Das heißt, es ist kein Spiel, was einen irgendwie, wo man durchhetzt. Also es ist wirklich sehr entspannt, cool, man kann sich da aber, wie gesagt, also die Male, wo ich gespielt hatte, meine Spielabende mit Port Royal, das war keine 1-2 Stunden, das war mehr. Weil man sich dann irgendwie in eine Trance spielt und in eine Phase spielt, wo man einfach so sich denkt, okay, jetzt mache ich noch das und dann hier noch und dann baue ich da jetzt noch eine Linie auf und dann lasse ich die ein bisschen laufen und schaue, ob das gut funktioniert und alles. Es ist manchmal ein bisschen, also man braucht ein bisschen, um reinzukommen, wirklich zu wissen, wie man seine Handelslinie am besten aufbaut, weil man muss auch bedenken, mit der Windrichtung zu fahren, nicht gegen die Windrichtung, sonst verliert man unnötig Zeit. Wasseruntiefen zu vermeiden, das kann man alles beim Planen der Route halt festlegen. Und auch auf Stürme aufpassen, die teilweise in einigen Stellen des Meeres immer wieder auftreten, weil die Schiffe nehmen auch Schaden. Also man muss auch seine eigene Flotte an sich managen, also die Schiffe kaufen, reparieren und so weiter und so fort, neue kaufen. Das ist eigentlich alles komplex genug, dass man Herausforderungen hat und trotzdem einfach genug, dass man einsteigen kann. Man muss halt nur den Willen mitbringen, sich durch die Tutorials halt dann zu arbeiten.
Ja, klar. Gibt es einen Mehrspielermodus?
Da ich diese Sachen eigentlich nie im Mehrspielermodus spiele, weiß ich nicht genau, aber ich denke mal, ja. Ich sag mal unter Vorbehalt, vermutlich. Okay. Falls interessiert, googelt mal.
Ja, keine Ahnung, das klingt für mich nicht nach etwas, was zwingend einen Mehrspielermodus haben muss. Es klingt aber nach etwas, was theoretisch einen haben könnte, ne? Dass du quasi zwei konkurrierende Handelshäuser hast und gegeneinander oder miteinander, vermutlich eher gegeneinander, halt einander den Rang abläufst und dann auch in diesen Hexagonalschlachten vermutlich einander die Schiffe versenkst. Ne?
Definitiv. Ja, weil man hat auch die KI, die gegen einen arbeitet, die auch halt Handel treibt und teilweise, wenn die vor einem irgendwo war, die Preise entsprechend verändert, weil das Spiel reagiert auch darauf, wenn halt oft genug Ressourcen reinkommen über eine lange Zeit.
Angebot und Nachfrage, wenn genau, etwas halt einfach viel zu viel.
Ich meine auch, wenn halt über eine Zeit, weil es gerade halt wenig da ist, aber die Stadt weiß, es kommt demnächst wieder was, weil immer wieder was kommt. Das hat anscheinend auch Einfluss auf den Kaufpreis.
Ah, clever.
Habe ich mal gelesen. Also ich habe es nicht so wirklich gemerkt, weil so genau habe ich es nicht im Blick gehabt, wo jetzt genau wie der Preis war, zu welchem Zeitpunkt. Aber für jene, die halt so wirklich diese Tabellen, es lieben, Tabellen zu studieren und Preise zu studieren, ist das Spiel wirklich halt eine sehr große Empfehlung, würde ich mal sagen. Also jeder, der Bock auf Wirtschaft hat, was mit Karibik-Setting anfangen kann und so ein bisschen dieses Schifffahrtsthema auch mag, definitiv mal reinschauen. In meinen Augen lohnt es sich. Und bitte frag mich jetzt nicht nach dem Preis. Ich habe jetzt keine Ahnung. Letztes Mal hat es mich damit auch wieder ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Aber ich nehme an.
Wie viel kostet das, Chef?
Okay. Live hier Recherche auf Steam. Das ist jetzt immer meine Referenz. Port Royal 4 auf Steam.
56,89.
Ich will eher sagen 45 oder sowas.
Ja, keine Ahnung. Ich habe einfach nur geraten. Ach,
es ist genau nochmal 49,99. Ja. Im Endeffekt, also die Standard-Edition. Es gibt noch eine Extended Edition.
Vermutlich und die kostet 56,89.
Nee, 54,99.
Knapp daneben.
Aber da gehört, glaube ich, der Soundtrack dazu oder so, aber ja.
Okay.
Aber wie gesagt,
apropos Soundtrack, also der ist dann auch atmosphärisch schön karibisch
leicht. Er fällt jetzt wenig krass auf, muss ich sagen, aber es war dann doch, glaube ich, dann atmosphärisch genug. Also ich hatte mein Feeling. Ich finde jetzt zum Beispiel bei einem Spiel.
Ja, ganz ehrlich, also ein Soundtrack zeichnet sich vielleicht auch genau deshalb dadurch aus, dass er unauffällig ist und dir halt einfach die passende Atmosphäre vermittelt und dadurch nicht störend ist.
Mhm. Wobei Gegenbeispiel auch im positiven Sinne, aber trotzdem, auch von Calypso stammt ja die Tropico-Reihe und da fällt mir immer wieder der Soundtrack auf, aber auch sehr positiv, weil er ist präsent.
Ja, aber der ist halt sehr markant. Ne?
Ich liebe ihn. Also nochmal hier ein Shoutout. Tropico, I love you. Auch wenn es jetzt in den neuesten Teil eine Mission gibt, wo ich immer noch mich aufhänge und nicht vorankomme. Ich könnte sie überspringen, aber ich will sie irgendwann schaffen. Ja, ist ein bisschen... mir geht immer das Geld aus, keine Ahnung. Aber gut.
Warum bist du denn El Presidente, wenn es nicht einfach nur darum geht, noch mehr Kohle zu drucken und einfach zu sagen, was, ich schulde Ihnen 2 Millionen, ich habe gerade 20 Millionen gedruckt, hier haben Sie.
Also ich baue mir am liebsten so einen schönen Touristensektor auf. Doch, da kann man so schöne Attraktionen machen und
eine Zigarrenrollfabriken, da liegt das Geld.
Am Anfang ja. Ganz Anfang Holz. Dann schöne Bretter herzustellen. Schiffe bringen viel am Anfang, also auch später immer noch. Aber Zigaretten, Tabak und Zigaretten, das ist immer so.
Das läuft immer.
Und Rum.
Rum und Tabak und Zigaretten, ja.
Wie schon Bände aus Futurama wusste, Blackjack und Nutten, das läuft immer.
Mhm. Aber, also würdest du das empfehlen, trotzdem jetzt für Leute, die Interessenten für solche.
Also man muss eine gewisse einen Willen mitbringen zu lernen, weil man muss sich da ein bisschen reinarbeiten, aber es ist definitiv.
Also es ist dann offensichtlich nichts, was man spielen kann und nebenbei die Wäsche falten kann.
Man braucht jetzt 2 Hände, so gesehen wird es schwierig. Man kann unseren Podcast wunderbar beim Wäschefalten hören, aber das Spiel spielen
eher nicht, okay.
Und
man was ich meine, es ist das etwas, ja, wo man nebenbei auch abgelenkt sein kann. Oder
also man
klingt
kann,
nämlich nicht so.
Man kann auch sehr gut unseren Podcast hören und Portal 4 spielen. Das kann ich auch empfehlen. Das ist, weil bei uns, wenn man da bei uns mal so 10 Minuten nicht aufpasst, verpasst man auch nicht viel.
Da verpasst man nicht viel, das
stimmt. Also auch 10 Minuten später ist man immer noch beim Monolog
top,
von mir über irgendein
informiert,
Spiel.
Informiert, ja. Nee, das ist schon richtig, ja. Gut, nee, da bleiben wir aber noch ganz kurz bei Strategiespielen, weil mir ist halt jetzt einfach aufgefallen, prinzipiell, wie viele wirkliche Strategiespiele gibt es heute noch? Also wenn man es ganz genau nimmt, eine Echtzeitstrategiespiel.
Okay, das ist wichtiger
weil, Punkt. Genau, ne, darauf wollte ich hinaus. Jetzt hast du hier sowas, das ist eher so diese Sparte 4X, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ne, du kannst das langsame Geschwindigkeit spielen, hast du gemeint. Und dann gibt es vermutlich eine zweite Geschwindigkeit, ist ein bisschen schneller. Ne? Und dann vermutlich Schritt 3 nochmal ein bisschen schneller und dann Schritt 4 wesentlich zu schnell, so wie in all diesen Spielen. Ne?
Teilweise würde ich mir wünschen, dass man noch ein bisschen schneller laufen
okay.
könnte.
Vermutlich gibt es auch einen jederzeit pausierbar Button.
Ja, doch.
Ne? Also solche Spiele gibt es zuhauf und das ist dann auch trotzdem immer noch so ein bisschen speziell, ne, trotzdem von der Ausrichtung, aber dieses Massenphänomen Echtzeitstrategie und ich denke da eher an solche Sachen wie StarCraft, Command & Conquer, Age of Empires, die gibt's nicht mehr so wirklich. Also doch, es gibt sie, aber eben mit diesem kleinen Häkchen, es sind entweder im Falle von StarCraft 2 jetzt auch schon Dinger, die 8 Jahre alt sind, 6, 7, 8 Jahre alt sind, oder es sind Remakes von Anno Tobak, jetzt kam Age of Empires 2 Definitive Edition. Mittlerweile gab es auch das HD-Remake des Dreiers. Davor gab es den Zweier als HD-Remake. Jetzt gibt es davon eine HD Definitive Edition plus keine Ahnung was extra. Die habe ich mir natürlich auch geholt. Das heißt, ich habe in meinem ganzen Leben bislang 4-mal Age of Kings gekauft. Ich als verdammter blöder Idiot, aber meinetwegen. Ja, aber jetzt mal so ganz pauschal gesagt, wie viele richtige, echte Echtzeitstrategiespiele gibt es noch? Und wenn, dann sind das eher so Nischendinger wie Iron Harvest, was wir jetzt hatten.
Darauf wollte ich ihr habt es nicht gesehen, weil es ja ein Podcast, aber ich saß hier so mit dem Finger zu wedeln.
Ja,
so.
Ja, ja. Ich wollte die ganze Zeit schon was sagen, aber der böse Dan hat mich nicht rangelassen. Ja, aber.
Dabei,
also,
nee, ich sag jetzt nichts mit.
Genau.
Nee. Den Spruch
lasse ich liegen. Untersteh dich. Ich habe einfach mal so ein bisschen überlegt und so richtig Echtzeitstrategie in den letzten paar Jahren habe ich quasi auf meiner Liste hier, der bösen Checkliste, habe ich nur das zweite Company of Heroes, das zweite StarCraft, das Age of Empires Remake und Iron Harvest und Warcraft 3 Reforged. Das sind so die mir eingefallen sind. Davon sind 4 Remakes. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach, und eins davon ist sogar so richtig schlecht, dass ich glaube, dass Blizzard ausgetrieben hat, Spiele neu zu machen. Das mal so eine Klammer für sich eigentlich. Also über dieses Debakel könnte man auch stundenlang debattieren. Ne?
Klammer Blizzard, habe ich vor kurzem mitbekommen, dass ich glaube, Blizzard hat jetzt irgendwie, ich sage jetzt einfach so ungefähr Zahlen, das ist alles so ein bisschen aus dem Halbwissen noch mehr heraus. Blizzard hat irgendwie einen Umsatz gemacht von X Milliarden in einem Jahr, also wirklich eine hohe Zahl und davon war irgendwie so.
Das ist ja quasi, die sind alle ja, die gehören jetzt ja zu Activision. Das
genau, heißt, genau.
Ihre Zahlen sind Activision-Zahlen, da fließen dann solche Sachen wie Call of Duty halt rein.
Genau, aber da gehören auch Mobile Games dazu und irgendwie wurde, sagen wir mal so, wenn jetzt von so irgendwie 10-15% dieses Umsatzes wurde erzielt mit Mobile Games scheinbar und diesen ganzen Mikrotransaktionen,
die damit verbunden sind. Ja, da gehört halt Hearthstone dazu. Ne? Hearthstone ist ein wahnsinnig populäres Kartenspiel.
Gibt auch mittlerweile eine Call of Duty Handy-Version, die irgendwie gut läuft. Also da bin ich überfragt, weil ich muss einfach sagen, Mobile Games, es gibt Ausnahmen, aber in den 90% der Fälle lassen sie mich kalt, beziehungsweise lassen sie mich sogar erschaudern, weil es manchmal Sachen sind, wo ich denke, so, warum? Aber Blizzard bringt ja eh mit Diablo Immortal, glaube ich, heißt, demnächst noch ein Diablo-Teil raus für Mobile.
Habt ihr kein Handy?
Genau. aber ja, also Blizzard ist momentan auf bösen Abwegen, würde ich mal behaupten.
Ja, keine Ahnung. Dazu dann auch später eigentlich mehr, weil das ist auch ein guter Punkt, wenn wir schon die Klammer aufmachen. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zu den Echtzeitstrategiespielen. Welche fallen dir sonst noch so ein, so richtig echte? Ne? Das sind dann so Sachen wie Ashes of the Singularity oder Halo Wars als Remake. Gab es ja auch mal, weißt du, dieses, hieß das Halo Wars?
Doch, da gab es was.
Solche Dinge oder hier Gears Tactics, das ist doch auch Echtzeitstrategie, glaube ich. Aber jetzt so richtige, ja, waschechte Echtzeitstrategie.
Aber das ist rundenbasiert.
Ist das rundenbasiert?
Das ist eher wie XCOM.
Ja, okay, ne, rundenbasiert ist ja keine Echtzeitstrategie.
Ja, aber zum Beispiel jetzt, wobei für mich richtiges RTS hat immer einen Basenbau mit dabei.
Genau, ne, das meine ich. Ne? Du hast also Basebuilding, Ressourcen sammeln in irgendeiner Form, Einheiten. Ich meine, ich war ein riesengroßer Fan von dieser Wargame-Reihe. Wargame, European Escalation, Airland Battle und Red Dragon. Ganz toll. Und danach auch Steel Division vom gleichen Hersteller und gleichen Entwicklerstudio. Aber das ist keine Echtzeitstrategie im eigentlichen Sinne, weil die halt keinen Basisbau haben. Ne? Und
ich habe schon was gefunden, weil ich hatte im Hinterkopf so, wann kam das Ding mal raus? Das ist nicht so lange her. Spellforce 3 kam 2017 raus.
Okay.
Aber Spellforce kennst du, oder?
Nein.
Okay, das ist, ich habe mal den ersten und zweiten Teil gespielt, also außer ich verwechsel das gerade mal hier, ich muss mal kurz schauen, ob das jetzt nicht was ganz anderes ist, als ich jetzt denke, was es ist. Aber doch, das ist eigentlich so, es geht in Richtung von Warcraft.
Okay.
Halt ein Fantasy-RTS.
Okay.
Ich werde aber ein bisschen hier recherchieren, ob das jetzt wirklich das ist, nicht, dass ich jetzt irgendwie zwei Sachen komplett durcheinander werfe.
Ja, aber ich habe es nicht gekannt. Du bist ja auch nicht so richtig sicher, ob es jetzt genau das ist, was du meinst. Und das ist quasi das, worauf ich raus will. Ne? Früher waren Echtzeitstrategiespiele so quasi mit das Highlight des Jahres. Ne? Wenn ein neues Command & Conquer rauskam, stand man morgens um 6:30 vor dem Geschäft und hat sich das Ding gekauft. Und heute lockt das nicht mehr so wirklich. Heute sind halt die großen Bringer in der Szene sind halt komplett andere Spiele. Heute spielt man Ego-Shooter und King of the Hill Games und hier jetzt solche Sachen wie Among Us oder eben halt Sportspiele. Ne?
Aber ich habe mal nachgeschaut, es ist wirklich ein Echtzeit-Strategiespiel mit halt, wie auch Warcraft, hat Rollenspielelemente mit drin. Mhm. Was auch sehr schön zu sehen ist, es ist von einem deutschen Studio von Grimlaw Games und wurde herausgebracht von THQ Nordic, die vermutlich dann im Zuge dieser ganzen Veränderungen mit THQ und links und rechts und Zukauf dann irgendwann mal die Rechte bekommen hatten, weil die alten Teile, schon mal ganz kurz, der erste Teil, der kam 2003 raus von PH ausgesprochen, würde ich mal sagen, Phenomic Games Development und Publisher, oh mein Gott, Joe Wood, wenn man die noch kennt, schon länger her.
Das ist wirklich lange her.
Ja, wie gesagt, 2003. Bitte. Aber das ist manchmal interessant, an alte Studio- und alte Publisher-Namen zu sehen und zu denken, so, ach ja, die gab's mal.
Das gab's mal, ja, 3D Realms.
Spellforce 2 kam auch von Phenomic Games Development raus, Publisher Joe Wood und Deep Silver, also eigentlich Koch Media. Mhm. Also keine Ahnung, ob Phenomic auch immer schon ein deutsches Studio war, ob das immer schon eine deutsche Spielereihe.
Nie gehört, ganz ehrlich.
Phenomic gehört mittlerweile oder gehört zu EA, okay. EA Phenomic ursprünglich, ja, die geht mittlerweile ins EA, ein EA-Studio und das war ein deutsches Entwicklerstudio. Spellforce wurde es bekannt. Ab 2006 war das Unternehmen Teil des EA-Konzerns. 2013 erfolgte die Schließung. Welche Überraschung bei EA-Aufkäufen.
Wer hätte das gedacht? Ja, aber ne, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Früher waren das halt die Titel oder mit die Titel, auf die man gewartet hat jedes Jahr und heute irgendwie, ne, deshalb auch so ein bisschen die Frage vielleicht an die Zuhörer, wann habt ihr euch so das letzte Mal so richtig auf so einen Echtzeit-Strategietitel mal gefreut, weil das würde mich mal interessieren, weil ich bin selbst eigentlich großer Fan von solchen Spielen und spiele die selbst halt wahnsinnig gern, aber wann, ich kann mich halt selbst auch nicht mehr so richtig erinnern, wann es halt so den letzten großen Kracher in dieser Szene gab. Und vor allen Dingen, warum spielen wir nicht eigentlich alle immer noch Age of Kings und machen fränkische Axtwerfer-Rush nach 3,5 Minuten?
Aber was ich auch gerade gedacht hatte, so...
Warum etwas reparieren, was nicht kaputt ist? Weißt du, was ich meine?
Ja, was ich auch gerade noch dachte, so, wann, was war mein erstes RTS? Und das...
Wäre
also,
auch eine interessante Frage.
Bei mir ist eigentlich, es ist schwer zu sagen, was kam zuerst, aber meine Erinnerung ist zum einen, also eine ganz klare Erinnerung, ein Spiel, mit dem ich viel Zeit verbracht hatte, obwohl es eigentlich nicht mein, also war ein bisschen zu jung dafür eigentlich, aber war Command & Conquer Alarmstufe Rot 1, damals noch. Das war aber, glaube ich, auch die deutsche Version, die ich gespielt hatte. Wie gesagt, ich wohne in Luxemburg, das heißt, wir hatten hier ein bisschen andere Spiele teilweise, aber hat trotzdem da jetzt die deutsche Version, die auch indiziert, also die abgeändert war, weil im Original, ne, gab es ja Menschen und in der deutschen Version
gab es Roboter.
Genau, ja. Das war dann ja kein böser Krieg und so weiter. Aber auch das andere Spiel, was halt viel gespielt wurde, waren Age of Empires, wie vermutlich für viele, die 90er Jahre
PC-Gamer. Da hattest du so eine ziemlich ähnliche Version, nur bei mir ganz interessante Randnotiz. Mein erstes RTS war auch Command & Conquer, Alarmstufe Rot, erstes, aber auf der PlayStation damals.
Oh.
Original. Und das hat sich bei mir ins Gedächtnis eingebrannt. Ich kann bis heute keine Tesla-Spulen aus dem Originaltitel sehen, ohne an dieses Setup zu denken, weil, musst dir vorstellen, am heimischen Fernseher und ich habe das Spiel bekommen plus minus um die Weihnachtstage rum. Und bei uns zu Hause lief um die Weihnachtstage rum dann ständig auf voller, brüllender Lautstärke irgendwelche Weihnachtslieder im Hintergrund aus der Stereoanlage. Das heißt, ich kann mir Tesla-Spulen bis heute nicht vorstellen, ohne im Hintergrund White Christmas zu hören.
Also es sind ja auch von der Form her, ist es nah an einem Weihnachtsbaum dran, oder?
Erstens das, zweitens sind die ganzen Levels meistens weiß, weil es spielt irgendwie da in Nordsibirien, wenn du mit Tanja da durchläufst. Also alles soweit passend und dann läuft Wham im Hintergrund. Bis heute für mich, also wenn die das Ding jemals irgendwie als HD-Remake machen, werde ich nicht umherkommen, im Hintergrund so eine CD abspielen zu müssen.
Mit anderen Worten, tut euch selbst einen Gefallen, bitte startet jetzt im Hintergrund du meinst White Christmas, aber du meinst Last Christmas.
Meinte natürlich Last Christmas, aber okay. Ja, meine Vietnam-Flashbacks sind viel zu stark.
Genau, also hört euch dieses wunderbare Lied an und hört uns weiter zu.
Ich entschuldige mich jetzt schon für den Ohrwurm. Aber wir hatten auch eine interessante, Klammer aufgemacht mit Blizzard, weil die haben ja auch eine Haufenweise ihrer ehemaligen Mitarbeiter inzwischen verloren. Die sind entweder in den frühzeitigen Ruhestand gegangen worden oder sind halt einfach von sich aus gegangen nach all den Jahren. Die können sich ja teilweise auch nicht mehr mit der Firma identifizieren. Das ist ja auch verständlich. Ich meine, ja. So ein Unternehmen hast du halt immer neue Leute. Interessant ist, dass Mike Morhaime, der ehemalige Präsident von Blizzard Entertainment, hat jetzt ein neues Studio gegründet. Das nennt sich Dreamhaven.
Aber hatten wir das nicht schon, weil diese News, nein? Weil wir hatten, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass Dreamhaven gegründet wurde, aber es wurde ja noch ein anderes Studio gegründet.
Es kann sein, dass wir über Dreamhaven mal gesprochen haben, dann lasse ich das jetzt einfach mal.
Aber egal, diese Leute, die wir bekommen hatten, Dreamhaven.
Dreamhaven ist halt auch mit ehemaligen Blizzard-Leuten besetzt und da ist halt noch kein Spiel angekündigt. Also die haben irgendwie mit Secret Door und Moonshot Games haben die irgendwie zwei Studios, die auf einer Webseite bislang halt vermerkt sind von diesem Publisher-Studio Dreamhaven. Die Webseite macht ziemlich was her, aber wirklich gehaltvoll ist das bislang noch nicht. Interessant ist, es gibt jetzt auch ein neues Studio, ein anderes Studio. Frost, die haben überhaupt nichts mit Dreamhaven am Hut. Frost Giant Studios. Klingt nicht nur nach irgendeinem Mob aus Warcraft, sondern ist auch randvoll besetzt mit ehemaligen Creative Leads und Studio Leads aus StarCraft und Warcraft-Zeiten und auch Leuten der Command & Conquer-Reihe damals. Also da prallen quasi Welten aneinander. Und die haben halt fest angekündigt, wir wollen ein richtiges Oldschool Echtzeitstrategiespiel machen.
Ich habe hier noch passend dazu was eine Info, aber fahr dir vielleicht noch ein bisschen.
Nee, das war okay. Eigentlich alles, ne? Nur so als Randnotiz im Sinne von, dass wir halt tatsächlich über Blizzard eh schon gesprochen haben.
Weil alle guten Dinge sind drei. Es hat sich noch ein Studio gegründet, oder es wird noch ein Studio gegründet mit Veteranen von Blizzard. Und zwar Chris Madsen, was ja wirklich einer der Ikonen ist.
Ja. Der hat Warchief Games oder so.
Genau. Heißt das, ja. Was zwar eigentlich wohl ein Tabletop-Entwicklerstudio sein soll, aber man kann sich auch gut vorstellen, weil mittlerweile alles, was so Tabletop- und Brettspiele sind, oft auch digital umgesetzt wird, beziehungsweise irgendwann zu Computerspielen werden. Man sieht nur die ganze Warhammer und so weiter Reihe und noch andere Sachen, dass da vielleicht irgendwann mal ein Videospiel dabei rauskommt. Es sind immerhin Videospielentwickler, klar. Die können natürlich auch sagen.
Also Madsen war nie ein Entwickler, der war immer nur der Story.
Klar, aber
Boss.
Ist ja trotzdem, also ist ja trotzdem eine Verbindung da und ist auch also es gab auch die Spekulation, dass sie vielleicht mal was machen werden würden, weil Chris Madsen hat ja unter anderem an WoW maßgeblich mitgearbeitet, wenn ich mich richtig erinnere. Und
der war halt der Story-Lead für Warcraft 3 und zumindest die ersten paar World of Warcraft Ausgaben, Expansions etc.
Wobei aktuell anscheinend habe ich jetzt gehört, dass jetzt für Shadowlancer, wie die heißt, die neue Expansion, dass die Vorbestellerzahlen wesentlich höher wohl sein sollen, als Blizzard es sich erhofft hatte.
Das ist bei jeder Expansion okay. So. Gefühlt. Jedes Mal gehen die Subscriber-Zahlen so gefühlt 1,5 Millionen hoch, weil die Leute sich denken, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance und dann spielst du es für 2 Monate, 3 Monate, ist wieder langweilig, haust es wieder in die Tonne. Ja.
Aber ich finde es trotzdem immer wieder verwunderlich, wie viele Leute immer noch Warhammer, also WoW spielen. Und wie das immer wieder Leute wieder zurückkommen und alles.
Ich sag dir ganz genau, warum das so ist.
Das virtuelle Crack.
Nicht mehr. Okay. Nicht mehr, sondern, also das war es immer mal. Vor allen Dingen die ersten 2, 3 Versionen waren wie ein flüssiger Schuss. Du kannst dir nicht vorstellen, wie süchtig das macht, halt diese Welt zu erkunden und das mit anderen Leuten endlich machen zu können. Du musst dir ja vorstellen, das war 2004, das ist jetzt nicht erst letzte Woche, sondern bis zu diesem Zeitpunkt waren wir alle verpickelte Nerds und komplett alleine und haben keine andere Sau gekannt. Und jetzt kannst du endlich mal raus in diese freie virtuelle Welt und rumlaufen und alles erkunden und entdecken und Gemeinschaftsgefühl. Und alles ist neu und unbekannt. Interessanterweise, jetzt haben sie ja vor gut einem Jahr kam ja dieses Classic raus, was quasi das fast ähnlich wie vor 16 Jahren war. Und das hat mich über 2,5 Monate ähnlich stark angefixt. Danach war der Fix halt wieder weg, weil ich keinen Mensch dort gekannt habe und keiner mit mir gespielt hat. Aber für 2,5 Monate war das echt faszinierend. Ich habe mich quasi jeden Tag eingeloggt, ein bisschen gespielt. Es war toll. Fast dasselbe Gefühl. Aber was eben gefehlt hat, und das ist der springende Punkt, dieses Gemeinschaftsgefühl.
Das ist eh immer das Ding, wo ich immer gesagt habe, warum ist WoW und allgemein die MMORPGs, warum sind die oder waren die erfolgreich? Weil ganz ehrlich, nennen wir das letzte MMORPG, was erfolgreich auf den Markt kam und sich auch gehalten hat. Ich glaube, das einzige Spiel, was aktuell relativ neu noch ist und immer noch irgendwie anscheinend zu laufen scheint, ist ein Spiel aus China, Black Desert. Ich sehe es zumindest immer wieder aufploppen, es ist auch im Game Pass mit drin, glaube ich sogar. Aber keine Ahnung, wie erfolgreich es wirklich ist und wie viel es im Endeffekt gespielt wird im Vergleich zu anderen Spielen. Also es tut mir immer noch ein bisschen leid, dass ich damals die Hochzeit von Dark Age of Camelot nicht miterlebt habe. Ich habe das Spiel mal irgendwann als Free-to-Play-Trial mitgenommen, als ich WoW gespielt habe, damals in grauer Vorzeit, in dieser Zeit, wo ich wirklich kein Leben hatte. Aber der Erfolg hängt in meinen Augen immer sehr mit diesem gemeinsamen Gemeinschaftsgefühl zusammen.
Und das ist der Grund auch, warum immer noch Leute das immer wieder mal spielen. Ne? Weil, ich kenne jede Menge Leute, die auf Rollenspielservern spielen und die dann sich da halt tatsächlich einloggen, weil sie einen Rollenspielcharakter spielen und nicht, weil sie jetzt unbedingt dieses Spiel machen wollen und noch das letzte Item finden wollen, sondern weil ihnen diese Welt gefällt und weil ihre Freunde immer noch spielen und man sich dort treffen kann.
ich kenne zwar auch relativ viele, die das immer noch spielen, das sind aber keine Leute, die auf Rollenspielservern rumlaufen, sondern auf normalen, ich glaube oft PvE-Servern, wobei ich immer mehr der PvP-Mensch war. Aber ich glaube jetzt auch aufgrund der aktuellen Lage mit der Pandemie und so weiter, sind so Spiele, wo man sozial sich austauschen kann.
Ja, das sind halt Ersatzfunktionen fast schon. Ne? Ja. Du kannst dich halt, du gehst in Anführungszeichen unter die Leute und kannst halt, das sind teilweise 16 Jahre lang geförderte Erinnerungen. Ne? Wenn ich jetzt von heute auf morgen mich wieder bei WoW einloggen würde und aus purem Zufall wäre der Kerl, den ich damals 2005 zum ersten Mal getroffen habe, wäre auch online. Ich kenne den nur dort und ich habe nur dort Kontakt mit diesem Menschen. Das ist quasi Throwback, Zeitmaschine, 15 ja. Jahre und es kommt dann alles wieder. Ist doch toll. Ne? Deshalb kann ich verstehen, warum das Leute machen. Aber wenn du das nicht mehr hast und die haben, das ist halt ihr großes Problem, sie verstehen das nach wie vor nicht, dass dieser soziale Charakter das Einzige ist, was dieses Spiel wirklich am Leben erhält. Und also neben Content, klar.
Es muss auch irgendwas bieten, das Spiel hergeben, das Spiel
ein bisschen Spielspaß haben. Es kann nicht einfach nur ein 3D-Chat sein. Also doch, aber dann kann es halt nicht mehr 6 Euro im Monat kosten, ne? Ist ganz klar. Du kannst nicht davon ausgehen, dass Leute monatliche Raten da zahlen, nur damit sie einen besseren Facebook-Messenger haben, ne? Ist ganz klar. Aber trotzdem, der Content ist toll, aber dieses Gemeinschaftsgefühl, was du halt früher hattest, wo du gemeinsam Sachen entdecken kannst, das hast du heute nicht mehr.
Ja.
Und das fehlt einfach.
In Sachen, ich mache mal kurz eine kleine Überleitung, oder war ja auch irgendwas in dem Bereich ATS, Blizzard, Studios, ne, okay. Und zwar, was ja auch momentan, was auch in diese Komponente sozial mit Freunden zusammen reinfällt, das ist ja aktuell, ist ja ein Spiel, über das wir letzte Woche, glaube ich, oder letztes Mal auch schon mal gesprochen hatten, ganz kurz, was einen großen Hype erfährt, und zwar Among Us. Wie gesagt, ein Spiel, was eigentlich schon seit 2 Jahren auf dem Markt ist und eher im Bereich von Mobile seine Geburt hatte und auch darauf ausgelegt war. Ich habe jetzt vor einer Woche oder 2 Wochen zum ersten Mal auch gespielt, weil ein paar Leute zusammengekommen sind, die Bock hatten und habe mich entsprechend angestoßen und seither nochmal einen längeren Abend mit den Leuten zusammen gespielt. Und das ist ja auch so ein Ding, da steht und fällt alles mit der Gruppe, mit den Leuten, mit denen du zusammen spielst. Muss auch sagen, ich hatte unheimlich viel Spaß. Es ist ein Spiel, also für Leute, die es nicht kennen, ganz einfach, man ist bis zu 10 Leute, die in der ersten Map auf dem Schiff oder auf irgendeiner Karte sind, auf irgendeinem Gebiet sind, mit verschiedenen Räumen, wo verschiedene Aufgaben erfüllt werden sollen können, damit halt die normalen Crewmates, die normalen Spieler halt gewinnen. Aber unter diesen 10 Leuten sind je nach Einstellung 1 bis 2 Imposter, also Leute, die halt was anderes im Schilde führen und entsprechend Sabotage durchführen oder halt auch andere Leute um die Ecke bringen. Die Crewmates wissen aber nicht, wer es ist und muss entsprechend durch
soziale Deduktion.
Ich wollte sagen, ja genau, also Didaktik. Also rausfinden, wer es ist und vielleicht auch mal Leute umbringen, die also rausvoten, die unschuldig sind, aber entsprechend geht es halt um ja Lügen und auch Lügner erwischen und Leute durchschauen. Das macht wirklich Spaß und was ich auch lustig fand oder ein bisschen so außergewöhnlich fand, die US-Wahlen sind ja jetzt eine Woche her. Im Vorfeld der US-Wahlen war auch eine Congresswoman, also eine Abgeordnete in den USA, die aus New York stammt, auch etwas jünger ist, die müssen in unserem Alter sein, irgendwie so Anfang 30, Mitte 30. Die hat dann auch mit ein paar relativ bekannten Streamern, unter anderem Pokimane, dann Among Us gestreamt und das war wohl einer der erfolgreichsten Twitch-Streams aller Zeiten. Und das finde ich halt lustig, wenn manchmal so Sachen aufeinandertreffen, verschiedene Welten. Aber da sieht man auch, dass Among Us ein Spiel ist, was optimal ist für Leute, die eigentlich sonst nicht viel mit Spielen am Hut haben. Und weil es halt günstig ist, 4 Euro, also 9 Euro irgendwas.
Ich glaube, das ist einfach der perfekte Sturm. Erstens, Leute dürfen nicht mehr raus. In vielen, vielen Stellen. Und das ist dann quasi so die beste Möglichkeit, Sozialkontakt zu haben mit anderen Leuten. Ne?
Und sie anzulügen.
Yeah, yeah. Zweitens ist es einfach ein verhältnismäßig leicht zu verstehendes Spiel, so von dem, was ich halt gesehen habe. Ja? Und du findest halt sehr schnell ein Match, nehme ich an, einfach weil du halt mit 15 anderen Leuten da zusammen randomized wirst. Ne?
Das Problem ist, das Spiel funktioniert in meinen Augen am besten mit einem Voice-Chat und das Spiel an sich unterstützt nur
Text.
Text-Chat. Das heißt, okay, du musst schon irgendwie gezielt eine Truppe zusammenbekommen oder irgendwie auf irgendwelchen Discord- oder TS-Servern mit Fremden oder mit paar Freunden und Fremden dann zusammenkommen und entsprechend dann zusammen spielen.
Wer hat denn heute noch Freunde?
Ja, diese Online-Freundschaften auf Facebook und so weiter.
Ach was. Das macht man alles über zufällige Gruppenfinder, so wie in World of Warcraft, damit wir den Bogen wieder zurückspielen.
LFG, nein. Ja. Gott, ich habe jetzt gerade ein Flashback auf WoW-Anfangszeit mit den Battlegrounds. Als
LFG, 2DD für LBRS.
Ja, aber noch geiler, so, als es im Battleground noch keine automatischen Gruppen gab. Man musste sich noch im Battleground als Gruppe zusammen inviten und dann immer die Frage so, wer invitet? Wer macht eine Gruppe auf? Und dann, Gott, das wisst
die Kids von heute wissen das genau, gar nicht.
Früher, da sind wir noch barfuß durch den Schnee gelaufen, 2 Kilometer bis zur nächsten 20, Haltestelle.
20 Minuten zu Fuß bis nach Warsong Gulch. Damals hieß das noch so, bevor alles zu Sturmwind und sonst was wurde, bevor sie die Namen eingedeutscht haben, diese Banausen. Schrecklich. Ja, aber Among Us ist schon...
Alte Männer erzählen vom Krieg, ja. Ja.
Ich zeig dir gleich alle Wunden. Nein, die wichtigste, worauf ich noch raus wollte, Among Us ist ja ganz interessant. Fall Guys, davon redet irgendwie kein Mensch mehr, so richtig, also gefühlt. Ne? Ja. Es gibt immer noch Leute, die das spielen, aber dieser totale Hype, der um dieses Spiel plötzlich entstanden ist, der war ja dann von einer Sekunde auf die nächste wieder total weg, weil jeder nur noch Among Us gespielt hat.
Auch weil das Ding einfach, das Spielkonzept von Among Us ist in dem Sinne halt doch irgendwo ausgereift, weil man kennt ja diese Didaktik-Spiele schon auch aus dem Boardgaming-Bereich, oder gibt es ja diese Werwolf von Dunkelwald oder was auch immer, habe ich auch zum Erbrechen gespielt eine Zeit lang, kann es mittlerweile nicht mehr spielen und entsprechend, wenn im Freundeskreis ja, also gesagt
solche,
wird.
Solche Brettspiele gibt es ja zuhauf, ja, aber in dem man in dem zufällige Fall, Rollen zieht. Ne? Secret Hitler gibt es ja auch.
Ne? Genau. Aber in dem Fall bin ich halt bei Werwolf bin ich mittlerweile derjenige, der sagt, hier komm, ich mach den Spielleiter, hab keinen Bock auf die ganze Scheiße. Aber bei Among Us läuft's. Und das Ding ist halt bei Fall Guys, das ist irgendwie, es wiederholt sich zu sehr und es fehlt halt dieser soziale Aspekt so wirklich, also was halt Among Us wirklich hat. Und ich glaube, das Entwicklerstudium von Fall Guys, die wurden vom Erfolg überrascht, was ja auch normal ist. Es ist ein relativ kleines Team, glaube ich, oder so ein Ein-Mann-Team mit ein paar Freelancern. Und da auch Content nachzuliefern, die kommen nicht hinterher nach dem Verlangen der Community.
Ja, ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen. Ne?
Ja, aber trotzdem, wenn du wie ist das nochmal? Sky. nicht Iron Sky, aber wie ist das mal?
Dieses, das Iron Harvest, meinst du jetzt?
Nein, Weltraumspiel, Planeten reinfliegen, rausfliegen, ohne...
No Man's Sky.
No Man's Sky, danke. Das war ja auch ein Spiel, was über ganz krass gehypt wurde, hatte ja auch ein paar Probleme, da gab es irgendwie mal eine Überschwemmung bei den Entwicklern, da waren ein paar Sachen kaputt, verloren und so weiter. Und das Spiel kam raus, war für viele enttäuschend, ist aber mittlerweile durch Patches und alles wohl wirklich, wirklich nochmal ein paar krasse Prozent Zahlen gestiegen von der Qualität her.
Wesentlich mehr als das, was sie jemals versprochen haben. Es gibt mittlerweile VR-Support, du hast wesentlich mehr Content, mehr Spieler wurde nachgereicht, du kannst jetzt Basen bauen und Vehikel bauen und allen möglichen Schwachsinn, wesentlich mehr NPCs, eine Storyline, total ausgereift. Ich kann jedem nur empfehlen, das Internet-Historian-Video zu No Man's Sky. The Ingoodening of No Man's Sky sich anzuschauen. Ich glaube, es dauert zwar knappe 40 Minuten, aber es ist jede Sekunde wert.
Wir haben ja Zeit aktuell.
Ja, du hast auf jeden Fall Zeit. Da geht er tatsächlich im großen Detail darauf ein, wie das damals lief, mit dem Überhypen dieses Titels. Das wurde ja damals unter anderem, ging es deshalb so sehr in die Hose, weil es plötzlich ein Sony Titel war, der herausgestellt wurde für die PlayStation, und da war dann plötzlich wesentlich mehr Spotlight auf einem Studio, was zuvor einfach nur ein paar Mobile Games und ein paar Joe Danger Titel gemacht hat. Ne?
Aber was so interessant ist, das Spiel ist, glaube ich, mittlerweile wie so vieles im Game Pass enthalten. Ich kann mich irren, aber ich glaube, es ist im Game Pass enthalten. PS, Microsoft Sponsoring, bitte. Game Pass, hier.
Nein. Also ich habe mir mehrfach überlegt, es zu kaufen. weil es einfach immer interessanter wird. Und alle diese Content-Patches, seit es damals ursprünglich rauskam, sind nach wie vor kostenlos. Ich weiß nicht, wie viele andere Studios sich diese Arbeit tatsächlich geben, einem Vollpreistitel von vor 4-5 Jahren immer noch Content nachzureichen, ohne dafür mindestens immer mal so 5 Euro, 6 Euro zu fordern. Das ist schon mehr als freundlich. Also muss man ganz, ganz ehrlich sagen und ihnen da auch ein ganz großes Lob aussprechen.
Ja, weil mein Blick geht gerade so geistig Richtung Paradox und denkst dich so.
Nein, Paradox ist ein sehr schlechtes Beispiel.
Ja, aber das meine ich ja gerade so als Gegenbeispiel. So. Mhm. Nehmt euch mal ein Beispiel an den Jungs.
Ja, dazu muss man sagen, Paradox ist ja auf der anderen Seite keine 70 Euro Vollpreistitel, sondern meistens ja eher diese 40 Euro Titel und die ganzen Content-Patches haben ja auch immer kostenlosen Content und du kannst ja halt nur diese DLCs dazu kaufen, dann ist es halt kompletter.
Das stimmt ja schon, aber ich habe immer das Gefühl, so bei diesen Sachen, also ich bin auch allgemein Beispiel wieder Assassin's Creed Valhalla, man kauft sich das Spiel und denkt sich so im ersten Moment, weil man auch von früher das so gewohnt ist, jetzt habe ich das Spiel, es ist gut, es ist das komplette Spiel, aber dann so, ach nee, Moment, da gibt es doch für 30 Euro einen Season Pass.
Mhm. Das heißt, es reift beim Kunden, so wie immer.
Ja. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich bei diesen Spielen sehr oft denke, vielleicht warte ich dann doch dann die Game of the Year
Edition mir das, ab. Ich hole mir das im Sale.
Genau, beziehungsweise Game of the Year Edition im Sale, ja. Weil vielleicht kaufe ich mir dann doch jetzt nicht, weil ich habe immer noch die Idee, Assassin's Creed Valhalla zu spielen, weil ich habe Bock auf ein neues Spiel, aktuelles Spiel und loszulegen, weil Cyberpunk aktuell ja nicht da ist. Aber vielleicht hole ich mir auch einfach für einen 20er oder einen 10er Assassin's Creed Odyssey, wo mittlerweile die Bugs raus sind, hoffentlich. Plus halt der Season Pass mit drin ist und alles. Mal schauen, weil ich mag halt sowohl das griechische Setting wie auch das Wikinger-Setting, wobei ich im Wikinger-Setting momentan wirklich drin bin.
Gib's zu, du möchtest einfach nur an großen Heraklion-Statuen hochkraxeln und nachsehen, ob alles anatomisch korrekt ist.
Kein Kommentar. Du hast mich durchschaut.
Ja.
Du liest mich wie ein Buch.
Wie ein Buch. Jetzt ist es offiziell, ja. Ja, Jeff hatte ja Port Royal gespielt. Ich habe jetzt die ganzen Wochen und Tage auch ein bisschen was ausprobiert, aber jetzt nichts in dem Detail. Deshalb gibt es auch diesmal keine zwei Reviews, so wie wir das teilweise jetzt gemacht haben. Oder zwei Kommentare, aber ich will euch trotzdem nicht vorenthalten. Eins davon sieht man jetzt auch sehr häufig auf YouTube gefühlt. Das ist Teardown von Tuxedo Labs, ein ganz interessanter Name. Das ist auch so ein eigentlich Ein-Mann-Team, der das da hingeschludert hat. Hingeschludert ist ein ganz böses Wort, was ich jetzt instantan bereue. Ein wirklich, wirklich interessantes Spiel. Erstens, es sieht auf den ersten Blick irgendwie so total altbacken aus. Vor allen Dingen auf Screenshots kommt das gar nicht gut rüber, wie gut dieses Spiel eigentlich ausschaut. Es hat so auf den ersten Blick ein bisschen was von Minecraft. Und bis du dann halt das Ganze mal in Bewegung siehst, weil es ist halt ein auf Voxeln basierendes Spiel. Also nicht dieses Pixel-Dingsbums, sondern auf Voxeln basierend. Alles hat so einzelne Elemente und da es eine sehr, sehr, sehr komplexe Physik-Engine dahinter steckt, kannst du alles ganz im Detail demolieren. Was gut ist, weil das Spiel geht darum, dreht sich ganz, ganz und gar darum, halt Dinge zu demolieren. Was du nämlich machst, die Story beginnt, du bist irgendwie so eine Abrissfirma und du bist ein Spezialist für halt Zerstörungswut bei Häuser abreißen oder so. Und wie es sich dann herausstellt, wirst du plötzlich zum Diebesgenie, indem du deine Künste im Abreißen von Gebäulichkeiten dazu nutzt, um besonders effizient irgendwo einzubrechen. Denn diese Missionen laufen dann so, dass du nur 60 Sekunden hast, um drei Dinge zu stehlen. Lass mir einfach mal sagen, ne? Drei Dinge stehlen. Das heißt, du musst dir die effizienteste Route von diesen drei Dingen untereinander und dann raus zum Fluchtwagen, musst du dir quasi legen. Der Weg ist natürlich wesentlich länger, wenn du jedes Mal zur Haustür reingehst, die Treppe hoch, dann das Ding stiehlst, die Treppe wieder runter zur Tür raus. Das dauert ewig. Also was machst du? Du reißt die halbe Bude ab, damit du ganz schnell zu diesem Ding hinkommst und legst dir dann diesen Weg hin zu dem nächsten Objekt, das du stehlen musst, machst das noch effizienter, indem du ein paar Stromkabel abreißt und so eine Überleitung dann runterziehst und ein paar Abflussrohre nach oben machst, um dir eine Rampe zu machen, damit du dir ein Stockwerk sparst, beispielsweise. Und das ist halt wahnsinnig faszinierend, weil du Dinge im absoluten, allerkleinsten Detail abreißen kannst. Das ist jetzt nicht wie bei Battlefield in dieser Frostbite Engine, wo du einzelne Elemente aus dem Haus raussprengen kannst, aber das Haus steht nachher irgendwie immer noch in irgendeiner Form. Hier kannst du geradeaus mit dem Bagger in dieses Haus reinfahren und genau dort, wo der Bagger reinfährt, ist halt dann auch wirklich genau so ein baggerförmiges Loch, ne? Und es kann, Dinge können Feuer fangen und dann brennt das total realistisch ab und der Rauch in diesem Spiel sieht so großartig aus. Ich weiß noch nicht mal, ob es Raytracing-Effekte unterstützt oder doch.
Ich glaube ja, hatte irgendwann mal bei, glaube den Rocket Beans oder irgendwo auf YouTube, einem YouTube-Kanal, ein bisschen was dazu gesehen und da, glaube ich, wurde auch gesagt, so aus technischer Sicht, dass es auch Raytracing hat. Also es ist jedenfalls ein Spiel, obwohl es halt diese Klötzchen-eske Grafik hat.
Das fällt dir in der Bewegung gar nicht mehr auf.
Ja,
das
ist halt bombastisch. Eigentlich ein sehr schönes Spiel, was auf den ersten Blick auf dem Screenshot wirklich aussieht, wo du denkst so, okay, was soll das denn für ein Ding sein? Und ich glaube, es wurde die ersten Male, wo das Spiel ein bisschen Coverage bekommen, also Aufmerksamkeit bekommen hatte, war halt, als so Physik-Demos davon erschienen sind. Die Leute dachten so, ach ja, ist eine coole.
Es wird so ein bisschen belächelt und dann siehst du es plötzlich in Bewegung und denkst dir, wow,
das ist. Ja, wenn das fertige Spiel sozusagen zusammenkommt mit dem Konzept und alles, dann, ich weiß halt von ein paar Leuten auf YouTube, die dann wirklich überrascht waren und da so ein kleines Suchtpotenzial entdeckt haben für sich selbst und entsprechend die eine andere Stunde drin versenkt haben.
Also ich habe jetzt erstmal 6 Missionen einfach nur durchprobiert. Das macht schon wirklich Spaß. Es ist auch irgendwie so eine Story dann dahinter, dass du unverholfen zu so einem Meisterdieb dann wirst und dich verschiedene Leute dann engagieren und deine Mutter schickt dir aber Care-Pakete. Irgendwie sowas ganz Niedliches. Es ist ganz lustig. Aber man sollte jetzt, glaube ich, von der Story nicht allzu viel verlangen. Besser ist es, glaube ich, einfach nur davon auszugehen, dass du diesen Freiform-Modus nachher hast und diese einzelnen Levels halt freischaltest und dann diese Zerstörungswut da auslassen kannst. Das ist schon sehr cool. Also auf jeden Fall ein Blick wert. Vor allen Dingen ist es jetzt auch nicht so irre teuer. Und für Leute, die gerne mal rumexperimentieren, glaube ich, auf jeden Fall so eine Art Geheimtipp.
Und ich bin noch gerade immer am Schauen, aber mein Internet scheint gerade ein bisschen nicht mehr mitspielen zu wollen. Egal, dann lasse ich die Live-Recherche noch sein. Dann ist das für nächstes Mal, weil ich habe auch jetzt vor kurzem noch im Rahmen des Game Pass ein Spiel halt angespielt oder eigentlich schon 3-4 Stunden gespielt. Ich glaube, das dauert auch nur so 8 bis 10 Stunden. Egal, ist dann für ein anderes Mal. Hoffentlich denke ich da noch dran. Wir hatten hier noch ein paar Sachen aufgeschrieben zum Thema, du willst noch was sagen?
Sag ruhig.
Zum Thema Hardware, beziehungsweise mal Grafikkarten und so weiter. Was gibt's da für News da?
Ja, und zwar sind seit der letzten Aufnahme ja doch die ein oder anderen Hardware-News noch gekommen. Unter anderem ist ja jetzt Zen 3 offiziell erschienen und auch getestet. Hier erstmal ein ganz kleiner Nachtrag. Ich hatte natürlich wieder mal Stuss erzählt. In den neuen Konsolen steckt kein Zen 3, sondern nur in Anführungszeichen Zen 2. Trotzdem recht ordentlich, was die ja offensichtlich zu leisten imstande sind, aber die neue Generation ist dann doch nochmal ein Sprung besser geworden. Also durch die Bank ungefähr 20% und AMD hat da auch ihr gestecktes Ziel, die Spielekrone, die Leistungskrone im Anwendungsbereich hatten die ja sowieso schon, aber jetzt auch dann bei Spielen ganz, ganz, ganz vorne mit dabei zu sein, haben sie jetzt halt auch endlich erreicht. Da muss man ihnen ganz großes Lob aussprechen. Sie haben aber jetzt auch erste Details zu ihrer Grafikgeneration halt veröffentlicht. Navi 2X.
Auch genannt Big Navi, oder?
Ja, zwischen Big Navi und Navi 2X liegt dann für meine Begriffe nochmal ein Unterschied, weil es hieß halt immer, als diese Navi-Generation halt rauskam, hieß es immer, es gibt noch den großen Chip, das ist Big Navi, das ist erstens unbeschnitten und zweitens nochmal ungefähr 60-70% größer und schneller, der kam halt nie raus.
Okay.
Ist jetzt Navi 2 oder Navi 2X, ist das jetzt Big Navi? Nicht wirklich, weil es ist nochmal ein anderes Design und ein anderes Konzept, ne? Deshalb heißt es ja auch dann Navi 2, also eine neue Generation. Intern und dann auch irgendwann mal nach außen hieß es dann plötzlich Navi 2X und das war offensichtlich kein aus der Luft gegriffener Vergleich, denn gesetzt ist das Ziel, die Leistung einfach zu verdoppeln. Und das scheint auch, zumindest mal aus den ersten eigenen Benchmarks, die sie ja dann veröffentlicht haben, direkt bei der Vorstellung, scheint das umgesetzt worden zu sein. Dazu muss man jetzt sagen, in der Vergangenheit waren diese eigenen Benchmarks immer mal so mit einer gehörigen Prise Salz zu genießen, einfach weil sie meistens nicht wirklich den Realwelt Bedingungen entsprechen und immer nur so Cherry-Picking, die besten Beispiele rausgepickt, wo es dann tatsächlich auch mal so gestimmt hat. Aber schon mal bei Zen 2 und bei Zen 3 war das schon nicht der Fall und hat sich auch bewahrheitet, was sie da von sich gegeben haben. Wenn das also jetzt auch für die neue Navi-Generation stimmt, darf man zuversichtlich sein. Und was die da vorgestellt haben, ist schon ziemlich beachtlich. Also gerade das Mittelmodell, ne? Also erstmal hatte praktisch niemand auf dem Radar, dass sie wirklich in allen Preissegmenten und in allen Leistungssegmenten mitspielen wollen. Ja, ob sie es nachher werden, ist eine...
Nicht nur das, aber wenn du gerade sagst, alle Preissegmente, wenn ich mich richtig erinnere an die Präsentation, so ein Einsteiger-Ding, neue... Also die, Navi 2X im Einsteigerbereich fehlt bisher noch. Es ist eher im Mittelbereich, beziehungsweise fast schon im gehobenen Mittelbereich, wo es anfängt. Aber dann noch, was wirklich überraschend ist, auch im absolut ganz, ganz hohen Bereich.
Ja.
Weil da hat bis in der letzten Generation hat es ja ein bisschen gefehlt, dass Radeon und beziehungsweise AMD kein Modell hatte, was gegen eine RTX 2080 Ti antreten konnte. Es hat knapp eine 2080 erreichen können. Und jetzt, wenn man sich die Benchmarks anschaut, also habe mir auch die Präsi nochmal im Nachhinein angeschaut, es sind große Versprechen, die sie abgeben. Und was interessant ist, was mich interessiert hat, war zum einen, dass der Stromverbrauch ein bisschen drunter ist unter den Nvidia-Sachen. Also es ist immer schon interessant zu sehen, mit weniger Leistung, also was reinfließt an Strom, entsprechende Endleistung, also was nachher im Endeffekt geleistet wird.
Effizienter sein.
Genau, ja, danke. Die Effizienz ist besser scheinbar bei AMD, bei den neuen, wie heißen die jetzt? Oh Gott, ich komme mit den ganzen Namen komme ich mal klar.
Heißen sie nicht RX 6800?
Aber auch nochmal ein X am Ende?
Nein.
Nicht. Doch, es gibt einige, die haben immer die Top-Modelle haben noch ein X am Ende, oder?
Oh Gott.
RX. Schau mal kurz.
6800, 6800 XT und 6900 XT.
Oder XT sowas,
ja. XT, ja, gut, das sind ja die alten Kürzel, die sie eh schon seit.
Ja, ich meine halt, dass am Ende nochmal die dickeren sind, nochmal die XTs. Aber was auch interessant ist, ist der Preispunkt.
Ja, was ich halt meinte mit, sie spielen in allen Segmenten mit, sie spielen in allen relevanten Segmenten mit, in denen Nvidia jetzt auch Ampere-Karten vorgestellt hat. Ne? Das meinte ich damit. Also die haben praktisch, weil im Voraus hieß es halt immer, ja gut, AMD bringt halt jetzt ein neues Modell, das konkurriert dann mit der 3070, aber danach kommt halt nichts mehr.
Ja.
Ne? Das ist halt nicht der Fall, sondern die haben praktisch ein Pendant-Modell für jede bislang vorgestellte Ampere-Karte. Ob das nachher dann mit der Performance so sich ausgeht, ist eine andere Frage. Ne? Aber zumindest schon mal beim Arbeitsspeicher haben sie halt geklotzt und nicht gekleckert. Das muss man ganz, ganz, ganz klar so sagen. Da gibt es durch die Bank 16 Gigabyte.
Wobei es, glaube ich, ein anderer RAM ist als Nvidia. Nvidia hat, glaube ich, nochmal einen neueren RAM da reingebaut.
Es ist kein GDDR6X.
Ja. Genau, das X fehlt, ja.
Aber
da war das X.
Ob da jetzt schlussendlich so viel mehr Bandbreite bei rumkommt, muss sich halt zeigen.
Ja, das ist, glaube ich, schon minimal im Endeffekt.
Also theoretisch gibt es diesen Bandbreitenvorteil schon.
Ja,
aber bloß, ob der tatsächlich dann auch nachher wirklich einen Effekt hat, ne? Weil rein von der Rohleistung hatten AMD-Karten meistens irgendwo die Nase vorn in den letzten, ja, fast schon 15 Jahren. Aber bei der End-Performance im Spiel war es halt meistens was anderes. Ne? Und deshalb jetzt einfach nur so von den Rohdaten irgendwie einen Leistungszuwachs auszulesen, ist immer so eine Sache. Das ist dann teilweise ganz stark spielabhängig. Ne? Aber was es halt bei Ihnen durch die Bank gibt, sind diese 16 Gigabyte. Das ist schon mal auf jeden Fall ein ganz ordentlicher Sprung, vor allen Dingen, weil die jetzige Generation halt durch die Bank 8 Gigabyte hat und es sich damit dann quasi für alle verdoppelt hat.
Ja.
Das ist ja schon mal für eine neue Generation gar nicht mal so schlecht. Ne?
Und was ich meinte ist, dass wenn man sich die einzelnen Modelle anschaut, also was halt AMD den Nvidia-Karten gegenüberstellt, ist in den jeweiligen Segmenten, jeweiligen Leistungsniveaus, sowohl was halt der Verbrauch angeht, aber auch der Preis, hat auch wiederum AMD wohl die Nase vorn. Man muss natürlich immer schauen nachher.
Das ist produktabhängig. Also die 3070 ist billiger als die normale 6800. Die 6800 kommt dann aber auch mit 16 GB Arbeitsspeicher und kostet okay, irgendwie einen 50er oder einen 60er Euro mehr. Also es ist jetzt nicht 100 Euro, 150 Euro Unterschied, aber
man muss eh schauen, wie nachher die Preise sind von den
Straßenpreise sind nicht gleich Marktempfehlungspreise. Das ist im Moment ganz eindeutig so. Also du tust dich derzeit sehr schwer, eine RTX 3070 zu finden, die nicht 600 Euro kostet.
Ganz genau, klar. Weil das Ding ist ja, wie heißt nochmal die Modelle von Nvidia, die eigenen, das sind die
Founders Editions.
Ja, genau. Von denen war ja der Preis und alles und war halt, ne, X, und dann waren die von den anderen, von den Partnerherstellern,
Ja, Partnermodelle sind ja immer so 20, 30 bis zu 100 Euro teurer.
Ja, aber die waren gefühlt einen guten Zacken teurer dieses Mal.
Einen guten Zacken teurer. Das liegt vor allen Dingen einfach an der Knappheit. Es gibt halt einfach nicht genug von diesen Teilen. Und dann kannst du eine Preisempfehlung raushauen, aber der Händler sagt trotzdem, gut, wir haben 300 Vorbestellungen, aber nur 20 Stück gekriegt. Ja, dann kosten die halt jetzt teurer, wenn wir sie an den Endkunden rausgeben müssen. Das ist ganz klar.
Ich glaube allgemein, im Endeffekt wird AMD nicht nur, sie werden nicht nur, wenn halt die präsentierten Daten stimmen und AMD es hinkriegt, mit ausreichend Karten zu liefern und entsprechend dann halt den Markt zu bedienen und auch den Preis halt vielleicht ein bisschen zu senken, dadurch auf mittelfristige Sicht, also zumindest halt nicht so teuer zu sein wie die Konkurrenz, kann es gut sein, dass diese Generation wirklich AMD die Nase in allen Belangen vorne haben wird, beziehungsweise nachher viel mehr Grafikkarten von AMD da landen, weil halt einfach die Nvidia-Karten nicht da sind. Man läuft denen hinterher, man kriegt keine gefühlt.
Ja, oder halt das könnte natürlich sein, aber das ist schon sehr spekulativ. Ob das jetzt bei AMD-Karten anders aussehen wird, ich meine, Ryzen-Prozessoren sind auch derzeit sehr, sehr knapp. Die kriegst du auch nicht einfach so normal freien Handel zu kaufen, obwohl sie große, große, große Mengen halt angeliefert hatten direkt.
Aber Stichwort Ryzen-Prozessoren, was ja auch interessant ist, da ja AMD sowohl Prozessoren anbietet, wie auch die Grafikkarten, gibt es ja auch dieses Mal, glaube ich, ein Feature, was vorher noch nicht bestanden hat, und zwar, dass die Grafikkarte irgendwie direkt Daten an den CPU liefern kann, irgendwie so ein Ding, was nochmal die Leistung steigern kann?
Ja, also sie haben ein eigenes Feature, was quasi nur unterstützt wird, wenn du einen Zen 3-Prozessor hast, auf einem 500er Board, also auch irgendwie so Menschen wie ich, die jetzt ein X470 Board haben beispielsweise, schauen trotzdem in die Röhre. Es ist noch nicht mal unbedingt sicher, ob da jetzt PCI Express 4.0 zwingend notwendig wäre, aber das ist halt einfach ein Feature von diesen neuen Boards, also könnte es vielleicht einfach daran liegen. Jedenfalls kann der Verbund aus neuer Radeon-Grafikkarte und neuem Zen 3-Prozessor plus minus nochmal 3-4% Frames Unterschied machen, was dann trotzdem teilweise irgendwo das Zünglein an der Waage sein kann, weil der Prozessor direkten Zugang zu dem Grafikspeicher hat. Und umgekehrt direkt Daten aus einem möglichen Massenspeicher in diesen Grafikspeicher ablegen kann, ohne über PCI Express Schnittstellen fahren zu müssen, wo dann teilweise der Flaschenhals sitzen kann.
Ja.
So liest es sich zumindest in ihrer Feature-Beschreibung. Natürlich ist das bislang alles Schall und Rauch. Bevor die Dinger tatsächlich dann irgendwann in knapp 2 Wochen erstmals getestet werden, ist es unmöglich, eine wirklich zuverlässige Schätzung abzugeben, wie das mit der Leistung wirklich ausschaut. Ich weiß, du schaust gerade sehr skeptisch. 19. November ist Release-Termin.
Also das ist eine Woche.
Nicht mehr ganz 2 Wochen.
Ja, also Zeitpunkt der Aufnahme, Zeitpunkt der Veröffentlichung, keine Ahnung, das liegt dann an mir mal wieder.
Mhm,
ich habe Urlaub, ich habe keine Entschuldigung dieses Mal, ich habe Zeit, theoretisch.
Also quasi, liebe Zuhörer, letzte Woche hatten wir dann, wie die Reviews letzte Woche, werden mich dann einen Lügner schimpfen, aber ja, also keine Ahnung, wie das dann tatsächlich nachher in der Auswirkung sein wird. Ob das Menschen wie mich wirklich dann dazu verleiten wird, auch ein neues Board zu kaufen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich überhaupt einen neuen Prozessor kaufe oder ob ich nicht einfach auf Zen 4 warte. Aber müssen wir halt einfach schauen.
Mir fällt noch gerade ein, ich habe jetzt vor kurzem, Steam hat mal wieder eine Umfrage gestartet im Sinne von halt, zeig mir mal deine Specs, damit wir halt wissen, was unsere User halt nutzen. Und da habe ich schon mal nachgeschaut gehabt, welchen CPU ich habe und den dann mal eingegeben, um die Benchmark-Wert zu sehen, gegenüber von aktuellen CPUs. Und ich muss sagen, aktuelle CPUs, die im mittelklassigen Bereich sind oder im mittelklassigen hohen Bereich sind, haben doppelt so hohen Benchmark-Wert als meine aktuelle CPU. Und da denke ich mir so, okay, ja, nächstes Jahr könnte man definitiv mal ein Upgrade vorführen.
Ich verleite dich ja jedes Mal dazu. Ich bin weiterhin großer Fan, dir mal ein Upgrade hier zu verschaffen.
Gib mir ein 1.000er, sponsor mich mit 1.000 Euro und ich bin dabei, den Rest lege ich dazu. Aber ja, es ist nichts geschenkt. Ne? Also, und wie gesagt, wenn ich jetzt wirklich noch die Schnaps-Idee umsetze und mir eine Xbox hole, aber ja.
Tja, ja, dann kaufst du ja quasi direkt AMD mit. Brauchst du ja
nicht. Wir bauen den einfach aus und bauen den bei mir rein.
Mhm, genau. Ja, nee, also es ist spannend, gerade für Leute, die halt jetzt frisch kaufen, ist das halt jetzt, oder wäre es zumindest unabhängig von den derzeitigen Lieferschwierigkeiten, wäre es halt jetzt eigentlich der ideale Zeitpunkt.
Ich glaube, der beste Moment wird vermutlich sein, so Januar um den Dreh rum. Weil dann ist vermutlich wieder genug.
Dann ist genug Material Nachschub da. Die ganzen Leute, die sich was für Weihnachten gekauft haben und über die Feiertage gezockt haben, die sind alle dann schon mal durch.
Und die Preise haben sich halt ein bisschen normalisiert.
Ja, ich denke auch, dass ich dann um diesen Dreh rum zuschlagen werde, vermutlich. Ja.
Aber trotzdem, ich habe mal erstmal nachgeschaut gehabt, was so die schönen, guten SSDs kosten und so ein gutes Mainboard. Also ich habe das Gefühl, als ich meinen PC zusammengebaut habe letztes Mal oder gekauft hatte, waren die Preise noch etwas normaler?
Preislich hat es sich in den letzten Jahren ein bisschen nach oben bewegt, alles, ja.
Teilweise
bei Prozessoren nicht, aber bei Grafikkarten,
Grafikkarten schon. Was anscheinend laut einigen Quellen, kann auch sein, dass du einer davon warst, was zum Teil an den ganzen Crypto-Mining-Leuten gelegen hatte, dass damals dann Preis hochging und
ganz die. Klar. Also wir sind längst nicht mehr bei den Preisen, die teilweise für Kryptowährungsschürfer abverlangt wurden. Da war es ganz, ganz schlimm.
Ja.
Aber wir sind immer noch auf einem sehr, sehr hohen Stand.
Das war einer der Gründe, warum ich mir halt mit der Anschaffung der neuen Grafikkarte lange Zeit gelassen habe, weil ich halt gesehen habe, okay, die Preise sind dann doch ein bisschen höher, als es mir eigentlich genehm ist. Im Nachhinein, also dass ich mir jetzt eine Grafikkarte geholt habe Anfang des Jahres, ist glaube ich mal gar nicht so verkehrt gewesen, weil bis ich jetzt an einer der neuen Grafikkarten komme, dauert noch ein bisschen und bis dahin ist dann hoffentlich auch
Cyberpunk raus. Es könnte schlimmer sein, es hätte dir ergehen können wie meinem Schwager, dem ist seine Grafikkarte abgeraucht, jetzt plus minus zum Release der Ampere-Grafikkarten, da habe ich halt gedacht, oh, cool, dann kann er jetzt sofort umsteigen auf ein ganz neues Modell. Ja gut, es gibt halt keine, kriegt halt keine und muss absolute Mondpreise zahlen. Jetzt hat er sich für eine Letztgenerationskarte entschieden. Einfach.
Aber da hätte ich so gemacht, glaube ich, ich hätte jetzt vermutlich versucht, auf dem Gebrauchtwagenbereich mir eine RTX 2080 zu schießen für einen relativ guten Preis, weil es gibt momentan genug Leute, die ihre Grafikkarte verkaufen.
Ja, er ist dann halt sehr eigen und er braucht dann alles trotzdem mit Garantie und deshalb ging keine gebrauchte Karte.
Okay, das kann ich verstehen, ich bin auch manchmal ein bisschen so, aber in diesem speziellen Fall, glaube ich, hätte ich da sogar über meinen Schatten gesprungen und
Vielleicht beim nächsten Mal, wenn genau. Die neue Karte dann auch nochmal abraucht. Hoffentlich allzu ferner Zukunft. Ja. Was anderes, was ich noch hatte, du hattest mich ganz brutal abgewürgt hier mit meinen, weil ich hatte ja gesagt, ich habe zwei kleine Spiele mitgebracht. Etwas anderes, was ich noch hatte, ist Chernobylite oder Chernobylite oder wie auch immer
es. Das ist ein Spiel, ich sehe es ja auf der Liste stehen, aber sagt mir so, okay, das ist jetzt irgendwas.
Ja, Dan mit seinen seltsamen Fantasiewörtern da, irgendwas erfunden, irgendwas mit irgendeinem Reaktor-Dingsbums. Nein, Chernobylite oder wie auch immer es heißt, stammt aus einem polnischen Studio, The Farm 51. Und ist quasi so ein Mix aus Stalker kennst du, ne? Dieses verstrahlte Zone Erkundungsspiel, was irgendwann so circa 2007 wahnsinnig populär war, wo du halt in dieser Zone rund um den explosierten Reaktorkern da auf Entdeckungsreise gehst und Artefakte findest und so weiter. Es hat ein bisschen was davon, ganz klar, das Setting sowieso. Aber es hat auch so eine Art Base-Building-Mechanik. Du musst eine Truppe verwalten. Du stellst diese Truppe irgendwie zusammen, um einen Diebstahl in diesem Reaktorkern, in diesem zugeschütteten Reaktorkern in Tschernobyl, versuchst du so eine Truppe zusammenzustellen. Du musst diese Truppe verwalten, du schickst sie auf Aufträge, musst Betten für die bauen, Ressourcen sammeln, jeder muss was zu beißen kriegen, das heißt, du sammelst Essen und all Mögliches. Ich habe es jetzt halt noch nicht wahnsinnig viel gespielt, es hat natürlich auch wegen diesem Setting ganz eindeutig einen gewissen Horrorfaktor, weil alles eben diese verstrahlte Zone, überwuchert, leere Gebäude, total gespenstisch, alles und es scheint auch irgendwie verstrahlte Monster zu geben, so wie in Stalker. Also ganz toll. Sieht vor allen Dingen ziemlich bombastisch toll aus. Es basiert halt auf Unreal Engine. Unreal Engine-Spiele haben ja von sich aus schon ohnehin teilweise einen ganz, ganz eigenen, sehr interessanten Look. Hier eben dann diesen teilweise hyperrealistischen Look mit sehr viel Neongrün als prägendes Element und sieht wahnsinnig cool aus und hat in mir dann quasi nochmal erneut dieses Bedürfnis geweckt, da in diese Zone nochmal hinzugehen. Ja? Also wenn ich sage, nochmal hingehen, also ich meine...
Du warst ja schon mal da.
Also lore-mäßig weiß jeder, ich wurde damals 1986 als Golem in diesem Klärschlamm des Reaktorunfalls geformt. Deshalb,
das erklärt so manches.
Daher stammen meine grotesken Formen und Proportionen und Gliedmaße und alles mögliche.
Und dein seltsamer Humor in mir.
wenn ich sage, ich will da nochmal hin, meine ich natürlich, ich will da überhaupt mal hin. Ich kenne sogar ein paar Leute, die waren schon mal da. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen schräg als Pseudo-Abenteuer-Tourismus. Ne?
Ich glaube, ich würde mal gerne da hingehen, um teilweise so ne, unter den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen und alles und
man muss sich das ja nicht vorstellen, dass man da, keine Ahnung, eine Woche verbringt und danach total
verspannt nach Hause kommt. Das Ding ist nur halt, wenn man zum Beispiel in die Gebäude reingeht, der Staub, der da liegt, ist zum Teil halt radioaktiv halt. Das heißt, wenn man den einatmet, sind die Lungen nicht so ganz froh. Aber was ich halt gerne machen würde, ist halt so ein bisschen dieses Lost Places-mäßige Fotos davon machen. Ich mache ja gerne Fotos so als Hobby, ihr lernt mich immer besser kennen. Mache da halt auch allgemein gerne Fotos, speziell halt von kleinen Detailaufnahmen. Und wenn man diese verlassenen Häuser hat, wo halt wirklich man glaubt, die sind erst gestern also weg gewesen, aber alles zum Teil zerfallen, lange Zeit halt, ist halt wie aus der Zeit gefallen, das Ganze. Da ein bisschen Fotos machen.
Das würde mich halt auch brennend interessieren, einfach mal da hinzugehen, ne? Ja. Weil ich kenne tatsächlich halt, wie gesagt, ein paar Leute, die waren schon mal da, denen ist auch nicht inzwischen Zeit nochmal ein Arm aus dem Ohr gewachsen oder so, sondern ist halt ganz normal, ne? Und das würde mich halt wahnsinnig interessieren und das wurde durch dieses Spiel nochmal stärker bei mir verinnerlicht, einfach weil es sehr, sehr, sehr authentisch und, also keine Ahnung, ob es authentisch ist, aber weil es halt sehr atmosphärisch stark geladen ist, ne? Es sieht halt einfach irre gut aus. Diese ganze Welt wirkt so. Es hat diese Kalter Krieg-Ästhetik, aber in Natur belassen irgendwie. Ist total schräg und das wird mich halt einfach brennend interessieren. Einfach so den Ort eines in der Zeit festgehaltenen Ort eines der größten Unfälle der Menschheitsgeschichte.
Aber was mir in dem Moment noch einfällt, letztes Jahr kam eine Serie raus, Tschernobyl von HBO. Hast du die gesehen?
Nein.
Schau es dir unbedingt an, auch eine Empfehlung an alle draußen, die sich für Serien interessieren, besonders wenn es halt um geschichtliche, also Serien, die halt geht, die Geschichtsevents, also reale Events halt behandeln. Da ist ein Teil Fiktion mit drin, ja, aber es ist dann doch, man bekommt ein relativ gutes Gefühl dafür, wie die Leute halt mit dieser Situation überfordert waren, allein gelassen wurden, weil damals wurde ja auch alles getan von der Führung, damit das alles vertuscht wird.
Also es geht quasi um beide größte Unfälle der Menschheitsgeschichte, den Kommunismus einerseits und den Reaktorunfall andererseits.
Kann man so sagen, weil es war ja immer die Ideologie oder die Aussage im Kommunismus, in der UdSSR, passieren keine Fehler.
Genau, es gibt keinen Fehler.
Genau, und entsprechend war das alles so.
Wenn es einen Fehler gibt, dann sind sie der Fehler.
So in die Richtung. Und entsprechend wird halt da die Leute, die halt sagen, so, wir haben ein Problem, sehr stark, mal so, ne? Seid ihr mal ruhig. Oder sie werden in den Gulag gesteckt, so in die Richtung. Aber auch wunderbar gespielt, also das ist schauspielerisch, man hat halt wirklich das Gefühl, man ist da mittendrin. Ist eine sehr gute Serie.
Also ich kenne die Serie, aber gesehen habe ich sie noch nicht.
Anschauen.
Wo kann man sich die...
Ich habe keine Ahnung, wo es aktuell streamingmäßig das gibt. Also man kann sich halt die normalerweise kaufen auf Blu-ray. Aber weil es eine HBO-Serie ist, müsste es eigentlich auf Sky sein. Oder es gibt mittlerweile auch vielleicht auf Amazon, kann man das vielleicht in Prime dazu kaufen oder wie gesagt als Blu-ray kaufen.
Okay.
Also es ist eine Serie, die ich sehr empfehlen kann und
cool. Ja, also das würde dann auf jeden Fall schon mal so ein bisschen meinen Hunger nach mehr Pripyat-Ästhetik dann ein bisschen stillen, ne? Ganz klar.
Okay, ich glaube, dann sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Und hier nochmal der kleine Aufruf, liked uns auf Facebook, kommentiert.
Kommentiert uns mit euren besten Abenteuergeschichten aus der verstrahlten Zone.
Und wie Dan vorhin schon mal meinte, zum Thema Real-Time-Strategy-Games, was sind die letzten Spiele dieser Art, die ihr gespielt habt, beziehungsweise was sind die ersten Echtzeit-Strategiespiele, die ihr so gespielt habt in eurer Jugend, Kindheit? Wie gesagt, bei mir war es Command & Conquer und Age of Empires, die Klassiker, die teilweise heute immer noch gespielt werden. Also habe mir auch überlegt gehabt, die Remastered von Command & Conquer Alarmstufe Rot mal zu spielen, aber ich glaube, ich lasse diese Erinnerungen in der Vergangenheit ruhen, da wo sie gut aufbewahrt sind.
Da, wo sie mit Last Christmas hingehören.
Ja. Genau, weil es gibt genug zu spielen aktuell. Ne? Wie gesagt, ich bin immer noch bei Witcher da dran. Und irgendwann kommt ja dann auch Cyberpunk raus und außer es wird wirklich zu einem Duke Nukem Forever Witz der Geschichte.
Das sehen wir dann in der nächsten Folge, die wir in den nächsten 2 Wochen aufnehmen. Also 2 Wochen von den nächsten 3 Wochen, wenn wir fertig sind mit der Folge.
Mit anderen Worten, ihr hört vermutlich nächste Folge rund um Weihnachten oder sowas in der Art. Keine Ahnung.
Ja, wenn du das jetzt sagst, dann wird es 2021.
In dem Sinne, einen guten Rutsch. Nein,
ja, schon vorab frohe Ostern. Sollte es nichts werden, dann sehen wir uns irgendwie mal so zu Halloween nächstes Jahr. Hoffentlich wird es nicht ganz so schlimm. Wir versuchen uns irgendwie an eine ansatzweise brauchbare Release-Schedule zu halten, auch wenn es manchmal nicht ganz so gut klappt.
Ja, ist halt alles schwieriger, speziell in der aktuellen Situation. Ist alles ein bisschen seltsam, wenn man sagen, gemeinsame Aufnahme machen will und nicht gerade immer wieder von außer Distanz halt kommunizieren will. Egal. Wir hören uns dann in der nächsten Folge, wann immer die auch sein wird. Wie gesagt, kommentiert, folgt uns und gebt uns euer Feedback. Und falls ihr irgendwie eigene Spiele, kleine Reviews habt, könnt ihr uns auch in die Kommentare schreiben. Wir werden die dann mit Freude hier vorlesen, weil wir bekommen eh nicht alles gespielt, was wir spielen wollen würden und was alles so rauskommt. Wir hatten ja letzte Woche ein bisschen über den Release-Plan der nächsten Wochen geredet, auch wenn da einige Änderungen gekommen sind, wie gesagt. Wie dem auch sei, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.